Gut, wollen wir mal anfangen? Dann kann ich schon langsam mal ein Knöpfchen drücken, in der Hoffnung, dass es funktioniert wieder auf Anhieb. So, genau. Achtung, und ich drücke.
Und ich werde dann mal den Kommentarflow im Blick behalten. Vielleicht kommen ja dann mal so die ein oder anderen Zuschauerfragen, dann können wir die mit einstreuen. Ne? Ich spiele gleich das Intro ab und dann hast du direkt das Wort, Johannes. Ich check nur noch mal, ob der Stream läuft.
Ja, weil manchmal spinnt Zoom und sagt, läuft nicht, und dann läuft es doch.
Aber er läuft. So, okay, dann schieße ich jetzt das Intro ab. 3, 2, 1.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit die Coach Potatoes und Football Hot Nut Podcast. Wir machen mal wieder eine Joint-Venture-Folge. Mein Name ist Johannes Reuter und ich darf euch jetzt mal die ganzen Gäste hier vorstellen. Wir hatten schon mal eine Folge, das war die Folge 105 bei uns im Football Hot Nut Podcast, wenn es nochmal interessiert, und da knüpfen wir so ein bisschen an. Deswegen werde ich jetzt nicht ganz so tief jeden einzelnen vorstellen. Zum einen haben wir hier den Florian Döring, auch Head Coach und Coach aus Berlin, gerade aber Vaterschaftsurlaub. Florian, hallo.
Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, danke, das müssen wir wieder machen. Und dann unseren nächsten Coach, der auch hier mit in der Runde ist, Carsten Stümpel, aktuell in der zweiten Mannschaft in Krefeld, Position Coach. Carsten, was ist da los?
Ich habe mich reduziert, also ja, zumindest coachingmäßig. Also ich bin immer noch so dick, wie ich dick bin, ne? Aber dann habe ich gedacht, ne, dickes Ende, Defense Backs, das ist meins. Na, Spaß beiseite. Ich hab gemerkt, die Doppelbelastung, Ladies Coaching und Jugendcoaching, hat den doch ein bisschen in den Nerven gezerrt. Und komm mal, Position Coach wird auch mal was Schönes. Zweite Mannschaft, sich die Liga, das ist schon anders.
Hast du da voll Bock, ja? Blühst da voll auf?
Es ist anders und ein bisschen angenehmer, ein bisschen druckbefreiter.
Entspannter.
Ja.
Nicht so der Druck. Gut, und dann noch für die ganzen Coach-Potato-Hörer, dann noch unser dritter Coach, Head-Coach hier in der Runde, Martin Hanselmann, ELF, GFL, Würzburg, Stuttgart, Düsseldorf, überall schon mal gecoacht. Martin, servus, hallo.
Servus, Johannes, hallo,
grüß dich. Genau, und nochmal kurz zu meiner Seite, ich bin kein Coach, ich habe auch nie Football gespielt, aber Martin und ich machen seit fast 3 Jahren jetzt schon, Martin, machen wir den Football-Nah-Podcast und waren auch schon immer im Austausch mit dir, Kälte, mit den Coach Potatoes. Und ja, jetzt haben wir die Ehre, ein zweites Mal gemeinsam zu sprechen, zu diskutieren, mal sehen, wo sich das Joint Venture so hinbewegt. Was hat sich denn bei euch so seit der letzten Folge? Das war jetzt, ich habe mal geschaut, das war doch schon ein bisschen länger, es war im Februar diesen Jahres, Februar 2024. Was hat sich bei euch denn seitdem so entwickelt?
Kälte, fang du an.
Ja, meinst du jetzt im Podcast oder so im Football-Bereich?
Na, bei euch jetzt persönlich, im Podcast, ja, genau.
Achso, naja, bei uns hat sich die Frequenz unserer Podcasts ein bisschen reduziert, weil wir gemerkt haben, für den Themenbereich, den wir bedienen, das ist der unterklassige Football, beziehungsweise auch so ein bisschen Verbandsthemen, werden die News so ein bisschen weniger. Die Vereine produzieren weniger News, über die man reden könnte. Ich weiß nicht, ob da wirklich nichts passiert oder ob sie sich bedeckt halten oder ob es keinen gibt, der die News produzieren kann, medial gesehen. Carsten hat von seiner Doppelbelastung gesprochen als Coach. Das hat dann auch so ein bisschen bei ihm dazu geführt, dass die Frequenz ein bisschen geringer geworden ist. Bei mir halt, mein Kind, ne, ist mir wichtig, dass ich so bei den ersten 2 Lebensjahren mit dabei bin. Und da wird Football dann auch schnell zur Nebensache.
Schönste Nebensache der Welt, ne?
Absolut.
Boah, weil kommt da gleich die Frau, die hier in die Haut?
Ich guck schon mal.
Carsten, kannst du noch was ergänzen?
Doppelbelastung war ja schon, ich wusste, irgendwann kommt der Tag, wo du sagst, das reicht mir jetzt, ne, 4 Tage die Woche, 50 Kilometer über die Autobahn hotten. Irgendwann reicht es ein. Ne? Dann sagt man sich, okay, dann machen wir die Saison einfach mal zu Ende. Und Jugendfootball selber in Nordrhein-Westfalen ist sehr, sehr regional gesehen, ist momentan wirklich ist eine knappe Kiste, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da fragt man sich so, boah, bist du gerade der Richtige dafür? Ne? Kannst du das alleine wuppen? Kannst du das mit ein bisschen Unterstützung wuppen? Hast du die Zeit, hast du den Skill dafür? Und da habe ich mir gesagt, nee, ich wohne 50 bis 60 Kilometer entfernt von den Jungs und das ist nicht so der Anspruch, den ich denn an mich eigentlich auch hätte als Head Coach. Es wäre schon schöner, wenn man als Head Coach vor Ort zum Beispiel ist, ne, und auch ein bisschen präsenter sein kann und vor allem sich nur auf eine Mannschaft konzentrieren kann. Und dann hatte ich in Mitte des Jahres gesagt, okay, sucht bitte einen Nachfolger, ich mache die Saison zu Ende und dann schauen wir mal weiter. Dann kam dann, wie der Zufall es wollte, hat dann Krefeld eine zweite Mannschaft aufgemacht und da dachte ich mir, Mensch, kannst aufhören, kannst du ja auch nicht. Ne? Und ein paar Jugendliche, die hast ja schon eine Weile lang begleitet, die kommen jetzt auch in der zweiten Mannschaft an und das ist irgendwie schon nice zu sehen, wie die Jungs dann auf einmal so mit älteren Spielern auf einmal aufeinandertreffen. Es ist schon eine Nummer irgendwo.
Okay, also da geht was dann bei euch auch, ja. Ein bisschen von einem anderen Blickrichtung, das dann noch zu verfolgen, weil da kommen wir auch eigentlich schon Richtung zum ersten Thema, Richtung Jugendfootball. Denn Martin, du bist der Head Coach der Bavarian Warriors in Bayern in der bayerischen Jugendauswahl und das war auch somit das erste Thema, was wir heute besprechen wollten. So allgemein so die Qualität von Trainern und Coaches auch im Jugendfootballbereich und ob es halt irgendwie, ja, welche Unterschiede dass es da auch gibt von Jugendlichen zu Erwachsenen vom Coaching her. Martin, vielleicht willst du da mal anknüpfen und schon mal ein paar Impulse mitgeben.
Ja, jetzt wird's ernst hier. Ne? Jetzt haben Carsten und Florian erstmal so ihren Werdegang noch kurz abgegeben. Jetzt wird's gleich ernst hier.
Willst du auch noch kurz was abgeben, Martin?
Nee. Ich hab schon. Alle scheiße wie immer, ne?
Das ist auch mein Saisonmotto, ne?
Soll ich sagen? Nein. Ich mache das seit 1982 und natürlich hat sich wahnsinnig viel bewegt seitdem. Der Football ist viel weiter gekommen. Er ist ein kleiner Teil unserer deutschen Sportszene, unserer nationalen Sportszene. Da ist viel passiert. Es gibt viele Jugendmannschaften. Es gibt viele Jugendliche, die das machen. Ich warte gerade noch auf die Zahlen. In Bayern kann ich es ja nur machen, wie viele Jugendliche wir haben im Gegensatz zu den Vorjahren und so weiter. Da kann ich also definitiv noch nichts sagen. Wenn du die Qualität ansprichst, dann ist es natürlich sehr gemischt. Es gibt Jugendliche, wir haben sehr viele talentierte Jugendspieler. Das ist einfach immer so und da beißt die Maus keinen Faden ab. Es gibt in jedem Landesverband unglaublich viele talentierte Jugendspieler. Und dann siehst du halt, wenn du jetzt eine Auswahl coachst, siehst du halt auch die Unterschiede in den Programmen. Da gibt es Programme, die sind gut, die coachen gut. Da kommen die Spieler dann mit einem gewissen Football-Know-how und wissen viel. Und dann kommen natürlich auch Spieler aus einer Dreier-Spielgemeinschaft im Sechser-Tackle-Football, die das erste Mal dann mit 16 Jahren oder mit 17 Jahren Elfer-Football spielen und ein Training mit 50 Leuten erleben oder 60 Leuten. Das musst du natürlich verarbeiten als junger Mensch und das musst du auch als Trainer akzeptieren, dass das so ist, dass du nicht mit jedem da gleich umgehen kannst. Und dann versuchst du das eben anzugleichen. Die Trainer jetzt, da ist es genau dasselbe. Es gibt gute Programme, es gibt weniger gute Programme. Es gibt ganz viele, wir haben ja jetzt in Bayern erst die Trainerausbildung wieder gehabt, sind jetzt die 40 neuen Trainer, müssen jetzt noch eine Prüfung schreiben, aber wir sind mit dem Stoff komplett durch. Und da gibt es ganz viele engagierte junge Trainer, sie müssen halt die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Sie müssen viel lernen noch, sie müssen viel zuhören, viel Zeit investieren. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Wenn du halt noch arbeitest 8 Stunden, Frau und Kind hast, vielleicht gerade im Hausbau bist, wie willst du dann das noch erbringen können, dass du da den Spielern, den jungen Athleten gerecht werden kannst? Ich glaube, so würde ich es mal ausdrücken. Und so ist halt auch die Bandbreite der Spieler und so ist die Bandbreite der Trainer.
Und was ist jetzt ein bisschen schwieriger zu coachen, die Jugendlichen oder die Erwachsenen?
Ich glaube, das hängt immer sicherlich auch von der Lebenssituation ab. Also ich habe ganz viele Jahre gesagt, ich werde nie, also ich bin kein guter Jugendtrainer und ich habe mich in der GFL und in der ELF wirklich auch sehr wohl gefühlt mit diesen Spielern. Aber da könnten wir jetzt ein Thema aufmachen, das mich gerade ein bisschen umtreibt. Und ich muss sagen, momentan fühle ich mich wohl im Jugendfootball. Ob das jetzt wieder anders wird, ob es da ein Angebot gibt, wo ich sage, ja, das ist okay. Aber der Individualismus von jungen Erwachsenen, damit tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil er nicht in mein Bild eines Mannschaftsgefüges passt.
Das passt ganz gut zu dem Eindruck, den ich dieses Jahr hatte, wo du es gerade ansprichst, Individualismus. Mein Gefühl ist so, die jetzige Generation, die jetzt im Spielbetrieb ist, U19, U20, die ist sehr von, na, wie soll ich sagen, ist das eine Masse nett sagen, von einem gewissen Hedonismus geprägt. Oder Instagramismus, könnte man, oder TikTokismus, wie man ja das Bild jetzt mal nennen will, ist ein bisschen anders als vor 10 Jahren oder gar vor 20 oder 30 Jahren, als ich angefangen habe.
Aber wir haben diese Entwicklung, ja. Also man kann ja nicht sagen, ja, lass das mal, das bringt nichts, das ist Quatsch. Denn wir haben die Entwicklung. Die sozialen Medien sind ein großer Teil unseres Lebens geworden. Und die betreffen uns ja alle. Also auch wir arbeiten ja mit sozialen Medien. Wir arbeiten jetzt vielleicht ein bisschen gezielter, ein bisschen überlegter, aber das kannst du ja auch von einem 14-, 15-, 16-Jährigen nicht erwarten, der da reinwächst. Und dann kommt jetzt mal der Rundumschlag. Ich habe das mit Johannes heute oder gestern erzählt, dass mich das so belastet. Also was heißt belastet, ist jetzt falsch, aber dass mich das so, ja, wo ich mir Gedanken darüber mache, ist eben der Spieler bei den 49ers, der im dritten Quarter sagt, ich spiele jetzt nicht, jetzt gerade geht es mir nicht so. Wir haben von dem Wide Receiver gesprochen, der bei den Bills barfuß im Schnee zum Spiel kam. Wir haben den Joe Burrow, der immer wieder die Modemarke nochmal toppt und so weiter. Und das sind natürlich kleine Nadelstiche und man kann natürlich auch sagen, naja, aber was soll denn das? Das hat ja nichts mit ihren Spielen zu tun, mit ihrer Art zu spielen. Ja, mag sein, aber all diese verindividualisierte Geschichte, sich nicht einzufügen in ein Mannschaftsgefüge. Also einfach mal zu sagen, erinnert euch alle noch dran, wenn wir sagen, Mensch, zum Spiel fahren wir alle gleich angezogen, da hat jeder den gleichen Trainingsanzug an, da geben wir ein Commitment ab, das geben wir, sobald wir aus dem Bus raus aussteigen, geben wir ein Commitment ab, wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, hat sich verändert. Und damit müssen wir alle leben, also auch ich, 63 geboren, ne, muss damit leben, dass das eben jetzt so gelebt wird. Aber ich fühle mich jetzt da gerade eben bei jungen Spielern besser aufgehoben, weil ich glaube, dass ich da noch prägen kann. Also ich bin ja so ein Entwicklertrainer, nicht jemand, der rekrutiert und dann losgeht, sondern ich entwickle sehr gerne Spieler. Und also um auf die Frage ganz am Anfang zurückzukommen, gerade eben ist meine Lebenssituation insgesamt auch so, dass ich sage, naja, ich fühle mich da jetzt eigentlich ganz wohl, wo ich bin, aber ich bin nicht abgeneigt, da geht es mir wie dem Bill Belichick, ne? Wenn was Gutes kommt, wenn ein gutes Angebot kommt, wo viele Dinge passen, ich unterhalte mich mit Vereinen, ich habe mit mehreren Teams im Kontakt, wenn irgendwas ist, was mich anspringt, werde ich sicherlich sagen, hey, dann mache ich es, ne?
Wenn ich da mal einspringen darf, Johannes, du hattest die Frage gestellt, was ist schwieriger, Jugend oder Seniors? Ich würde nicht sagen schwieriger, aber ich finde, in der Jugend haben wir als Trainer mehr Verantwortung, wie wir da auftauchen, wie wir da auftreten, was wir den Jungs neben dem Football halt noch beibringen. Da können wir halt nicht tun und machen, was wir wollen. Und ein sehr gutes und sehr erschreckendes Beispiel dieses Jahr waren einfach die Adler für mich. Weil dieser Skandal, dass ein Team nicht zum German Bowl antritt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das selber entschieden haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie selber entschieden haben, ihre Helmaufkleber, ihre Teamaufkleber zu entfernen. Das kann mir keiner plausibel erklären, dass ein Jugendlicher sich sowas ausdenkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, von wem kommt das? Und für mich kann es nur das Trainerumfeld sein, beziehungsweise wenn die Trainer es mitbekommen, dann hätten sie dagegen wirken müssen. Und da sind wir dann halt bei dem Thema, wie verhalte ich mich als Trainer einem Jugendteam gegenüber, wo wir halt auch noch neben dem Sport Werte vermitteln wollen. Und das sehe ich jetzt halt gerade auch so ein bisschen kritisch, dass ich das immer weniger sehe, dass Trainer sich dieser Verantwortung überhaupt bewusst sind. Mit jungen Erwachsenen kann ich vielleicht anders umgehen. Da kann ich vielleicht auch in meiner Aussprache anders sein. Oder mit dem, was ich vorlebe, kann ich vielleicht noch ein bisschen anders sein. Aber bei Jugendlichen, da muss sich jeder so einer gewissen Verantwortung bewusst sein. Und ja, wir haben einen Individualismus, der auch bei den Jugendlichen jetzt vermehrt auftritt. Das ist für mich auch so ein Teil dieses Problems, warum da der Junior GFL Bowl abgesagt worden ist. Aber auch da müssen wir als Trainer, und du hast es ja auch vorhin gesagt, Martin, damit müssen wir lernen, umzugehen. Und ich denke, es gibt Mittel und Wege, damit umzugehen. Und ich denke, solange wir versuchen, Jugendliche zu verstehen und versuchen, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, ist halt noch sehr viel möglich. Aber es ist halt Arbeit.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen die Jugendlichen dann auch mehr verstehen. Ne? Die sind halt heutzutage dann auf Twitch unterwegs, folgen da irgendwelchen Streamern, sind auf TikTok, auf Instagram. Die haben auch eine andere Jugendsprache. Also das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme, wenn ich da so ein bisschen mal in diese Twitch- oder YouTuber-Szene da reinschaue. Die versteht man dann manchmal zunächst gar nicht, was die einem jetzt mitteilen wollen.
Ja, aber das ist meistens, wenn sie untereinander reden. Also meine Erfahrung ist, sobald sie mit einem Erwachsenen reden, dann ändert sich auch die Sprache wieder. Und wenn ich den Jugendlichen ihren Raum gebe, wo sie Jugendliche sein können, ist das, denke ich, okay und auch normal. Und wenn sie aber wissen, sie sprechen jetzt mit einem Trainer, dass die Kommunikation dann eine andere ist, das kann man ja alles verabreden. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit.
Da bin ich bei dir, Florian. Das merke ich auch, dass sie untereinander anders reden als jetzt mit mir als Trainer. Da machen die einen Unterschied. Das ist so, ja.
Kommt da kein alter Digger und sonst was, ja.
Es sei denn, du redest auch so. Ne?
Genau, wenn du dich natürlich genauso gibst, dann klar, ja. Ne? Dann werden die das auch annehmen. Aber ich habe es schon festgestellt, wenn ich die untereinander reden höre, reden sie anders, als wenn ich dann um die Ecke komme. Dann ist es auch Coach, ja. Und dann sprechen sie auch anders. Ich bin da aber auch vielleicht ein bisschen komisch. Also wenn da einer sagt, ich gehe Bahnhof, dann weise ich darauf hin, dass Sprache wichtig ist und Artikel wichtig sind. Also ich sage das denen dann schon.
Aber das meine ich ja, da gehört was dazu, ne? Und also was heißt leider, aber ich denke, ein Trainer übernimmt auch immer mehr bis zu einem gewissen Grad pädagogische Aufgaben und das muss einem halt bewusst sein.
Was ich leider auch beobachten musste, ist, dass das Engagement von Eltern im Laufe der letzten 10 Jahre teilweise erschreckend, ja, ich möchte manchmal sagen, erschreckend viele sind teilweise, also sind mehr desinteressiert an den Jugendlichen selber als du als Trainer. Und denkst, okay, cool. Also ich hatte teilweise manchmal das Gefühl gehabt, so vor 10, 15 Jahren waren die Eltern mehr da beim Training als heutzutage. Hängt wahrscheinlich auch immer von dort ab, wo du gerade teilweise bist, ne, vom Milieu und so weiter und so fort. Ich habe das auch schon mal beobachtet, dass früher Eltern eher präsenter waren als jetzt.
Ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Altersstufe ab. Also ich glaube, so bis 16 sind Eltern noch mit dabei. Danach findet ja sowieso so ein Abnabelungsprozess der Jugendlichen statt, wo sie halt eher so ihr eigenes Ding machen und wo die Eltern langsam anfangen, peinlich zu werden. Papa, du nervst. dass sie dann eher alleine kommen. Aber ja, ich hatte als Jugendheadcoach dann auch schon Probleme, dann sowas wie einen Elternabend dann zu veranstalten, wo dann von dem ganzen Team dann vielleicht so irgendwie 3-4 Eltern kamen.
Ja, das haben wir auch festgestellt. Also wir wollten in der Bayern-Auswahl die Eltern wirklich mitnehmen und abholen. Und haben dann zusätzlich zu den Tryouts auch Elternstunden eingeführt und gesagt, hey, wenn ihr eh schon da seid, dann sprechen wir. Das ist nicht wirklich so angenommen worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht darf man aber auch nicht müde werden, es zu tun und aufgeben, sondern einfach weitermachen und dann wird es vielleicht auch irgendwann was werden. Ne?
Das ist, glaube ich, in unserem Job sowieso die Prämisse, nicht aufzugeben, ansonsten kann man es gleich sein lassen. Ne?
Ja, wie ich im Vorgespräch gesagt hatte, ne? Entweder ein Problem lösen. Ne? Entweder löst du das Problem oder löst dich vom Problem.
Ja, oder löst dich vom Problem,
ja. Ja, und die Jugend wird sich immer weiter verändern, ne? Also wer weiß, was in 5 Jahren los ist, was dann für Trends in sind und wo sich dann beschäftigen mit, dann wird es nicht mehr Social Media sein, sondern halt irgendwas anderes. Ne? Und wir werden immer irgendwie Konkurrenzfelder haben, die, die Jugendlichen beschäftigen werden und vielleicht auch vom Training abhalten werden, wo wir halt gegen ankämpfen müssen, um zu sagen, okay, wir müssen das Training irgendwie interessant halten, beziehungsweise das Bewusstsein setzen, warum Training überhaupt wichtig ist und warum Kompetitivität wichtig ist in der Gesellschaft, dass man das irgendwie immer wieder ins Gedächtnis ruft.
Ja. Ich meine, diesen Wandel hat man ja immer in der Gesellschaft, dass sich dann auch was verändert. Und auch wenn ihr es jetzt wahrnehmt von den Eltern, das hat ja auch was mit dem Wandel in der Gesellschaft an sich zu tun, dass dann vielleicht Leute nur mehr auf sich schauen und nicht mehr so das große Ganze irgendwie sehen wollen und wahrnehmen wollen. Das kann ja schon sich dann auch wieder wandeln, weil man nimmt ja jetzt schon wahr, dass Social Media technisch die Zahlen weltweit eigentlich wieder eher zurückgehen und dass eigentlich Jugendliche eher mal wieder zum Buch greifen und sich ein Buch holen, anstatt dann zu sehr auf Social Media zu sein. Wie sehr das schon in Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht, aber diese Zahlen gibt's ja.
Ich meine, ich denke, unsere Trainer damals werden sich auch über uns aufgeregt haben, wie rotzfrech wir gewesen sind. Und letztendlich schimpft doch die Vorgängergeneration immer über die nächste, die taugt nicht, was wir auch sehen werden. Und letztendlich, alle werden so irgendwann erwachsen, alle müssen irgendwann ins Leben treten und eine gewisse Reife entwickeln. Das geht ja nicht anders. Und wir können sie halt nur dabei begleiten.
Ja, auch mein Vater sagte, das mit euch wird nichts. So wie ihr arbeitet, das geht gar nicht. Das geht gar nichts. Also das ging immer besser. Ne? Jedes Jahr ist es besser geworden.
Ja, und jetzt wollen die Jugendlichen alle eine 30-Stunden-Woche, wenn überhaupt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fände es auch geil. Ich weiß gar nicht, warum Leute sich aufregen. Das ist doch nur neidisch. Die hätten länger eine 30-Stunden-Woche als meine Wenigkeit. Wenn die jetzt eingeführt wird, habe ich noch vielleicht 20 Jahre was davon. Die haben 40 Jahre was davon. Oder vielleicht auch nur 20 Jahre hinterher, wenn sie noch mit der Rente vielleicht noch runterdrücken könnten.
Ja, es hat auch lange gedauert, bis wir auf die 40-Stunden-Woche gekommen sind. Und auch das, ich glaube, das ist ja noch gar nicht so lange her. 70er Jahre war das. Ne? Mhm. Ende der 70er ist es von der 42 Stunden auf die 40. Da war ja auch ein Horrorszenario, dass die Leute, um Gottes Willen, wie soll das gehen?
Samstags nicht mehr
arbeiten. Ne? Ja, genau. Die Wirtschaft geht am Stock und Veränderungen wird es immer geben. Und die werden sich auch, eine Veränderung wird sich immer durchsetzen, egal wie sie wird.
Und egal wie wir sie finden.
Egal wie wir sie finden, ja, genau. Und es hat auch keinen Sinn, sich dagegen zu stellen, sondern ich glaube, eher anpassen ist da das magische Wort.
Und ja, das ist so ein gutes Geschäft, ne?
Ja, und das werden dann die Teams sein, die erfolgreich sind, ne? Also ich war der Meinung oder bin auch immer noch der Meinung, die Coaches oder die Teams, die bereit sind, auf die Belange der Jugendlichen einzugehen. Und das ist ja auch so ein gewisser Weise Narzissmus bedienen. Ne? Also sprich, die Leute irgendwie in die Social Media zu bringen, Instagram-Fotos und Videos. Ne? Wenn das die Jungs sehen, dass sie da irgendwie eine Plattform kriegen, um sich zu produzieren, dann sind die mehr als dankbar. Ne? Das ist irgendwie gerade die harte Währung. Ne? Ich möchte irgendwo zu sehen sein. Ich möchte so ein bisschen Fame haben. Und wenn das verstanden wird in den Vereinen, das so ein bisschen mitzumachen, dann kannst du, glaube ich, auch viele Jugendliche binden.
Ja, glaube ich. Also ich glaube auch. Ich sehe es auch nicht so schwarz. Also ich würde es da gern optimistisch sehen. Die Jugendlichen sind positiv, die wollen abgeholt werden, die wollen auch gefördert werden. Man muss sie halt auch fördern dazu. Du kannst nicht einfach jemanden sagen, ja, jetzt mach mal und ihnen dabei nicht helfen, sondern die Hilfestellung ist ja eigentlich so das Wichtige. In meinen Augen.
Und ich sehe das jetzt mal perspektivisch, wenn ich mir die 90er anschaue, da wo Kate und ich mit Football angefangen haben, da ging es ja auch kurze Zeit ein bisschen bergab mit dem Jugendbereich oder mit Footballteams und dann ging es wieder bergauf. Das ist immer so eine kleine Wellenbewegung und ich glaube, wir sind gerade in so einer kleinen, sag ich mal, Talsohle angekommen im Jugendbereich und es wird dann wieder aufwärts gehen.
Wir haben bestimmt auch noch Corona. Also die Auswirkungen, glaube ich, die merken schon auch noch. Ne? Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das wieder eingeebnet ist.
Ja. Ja, aber da haben wir jetzt ja mittlerweile auch so ein bisschen, ich denke, Strukturprobleme. Ne? Ich meine, die Jugendlichen bleiben weg. Wir haben sehr wenig Jugendtrainer. Die Vereine wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Wir sehen das Problem von bis zu Dreier-Spielgemeinschaften, die teilweise dann auch da stehen dann zwei Spielgemeinschaften gegeneinander in einem Finale an, wo du dann fragst, wie kann denn sowas passieren? Und ja, und dann ist es so, wie du gerade gesagt hast, Martin, dann hast du Spieler aus so einen Spielgemeinschaften bei dir in der Auswahl und dann weißt du, ja, was fange ich denn jetzt mit denen an? Weil du kannst dir jetzt nicht anfangen zu coachen, weil so eine Auswahl ist eine Wissensabfrage, eine Leistungsabfrage. Da kannst du jetzt dann nicht anfangen, Basics zu coachen. Dann kannst du sagen, tut mir leid, aber hier bist du leider falsch.
Ja, es ist schon so, ein bisschen. Wir coachen schon auch in der Auswahl. Ihr wisst, ich bin natürlich schon ganz, ganz lange Ausbilder für Trainer auch. Für mich sind die Trainer halt ein ganz, ganz wichtiges Tool, um den Sport nach vorne zu bringen. Ich glaube, mit den Trainern, wir sind eben die Multiplikatoren für alles. Mit den Trainern werden wir auch Jugendliche bekommen und werden sie abholen und werden sie ausbilden können. Aber da geht es mir schon auch ein bisschen so, wir bilden halt zu wenig aus. Also da werden zu wenig ausgebildet und es werden zu wenig mitgenommen in diese Kurse. Und wie der Verein das besser lösen soll, attraktiver gestalten. Also sicherlich, momentan ist Trainer sein nicht unbedingt attraktiv, aber man kann es attraktiv gestalten, glaube ich. Man muss den Leuten auch die Vorteile sagen, was wir tun, welche Verantwortung wir haben als Trainer. Was der Carsten vorhin sagte, mit Verantwortung von Trainern. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen. Und die müssen wir halt dann auch irgendwo dann da rausfinden und rausfiltern. Wir machen jetzt diese German Football Academy, wo wir Spieler coachen in meinem Kopf. Und je älter ich werde, umso mehr schwebt mir so vor, mal eine Trainerakademie aufzubauen, dass wir einfach eine echte Trainerakademie aufbauen, denn da kommt jetzt der Rundumschlag, so richtig klappen tut es mit den C-, B- und A-Lizenzen beim AFVD meiner Meinung nach auch nicht wirklich.
Jetzt muss ich mich gerade zusammenreißen.
Da kannst du dich dann mit der GAFKA zusammentun, weil die haben jetzt, also die haben ja auch eine Initiative gestartet, beziehungsweise einen Verein gestartet, um halt Trainer auszubilden. Ne? Und das finde ich auch sehr super. Und ich denke halt auch, die Ausbildung ist der große Knackpunkt bei uns in Deutschland. Diese ganzen unteren Lizenzen, ja, gut und schön, aber das ist wie mit einem Führerschein. Ne? Da befähigst du jemanden, ein Auto zu fahren, ist aber charakterlich dazu geeignet. Und da sind wir dann auch wieder bei Jugendtrainern. Sind sie deswegen gleich Trainer oder Coaches? Naja, sie können Drills aufbauen, sie können Drills durchführen. Aber wie ich einen Menschen dazu bringe, motiviert zum Sport zu gehen und seine Leistung zu verbessern, das wird halt in so einem Bildungsfortgängen, das wird nicht abgebildet, ne? A, also weder, wie rede ich mit denen, B, wie erzeuge ich Motivation oder was auch immer.
Ja, also ich denke schon, dass viel Methodik, Didaktik gemacht wird. Also in den bayerischen Lehrgang wird da sehr viel darüber gesprochen, finde ich. Nur man müsste es praktisch noch mehr machen. Und dann ist es so eine Sache, ich glaube, vieles davon auch, kannst du oder kannst du nicht. Ich weiß immer nicht, ob man das so wirklich lernen kann. Man kann seinen Weg finden, wie man das macht, aber ob man das wirklich lernen kann, man kann sagen, welche Methoden funktionieren, ne? Vom Leichten zum Schweren, vom Unbekannten zum Bekannten, dann die ganzen pädagogischen Dinge, dass wir eben aufpassen, Sprache ist wichtig. Das, glaube ich, können wir schon abbilden, aber jeder ist ja doch als Trainer in seinem eigenen Charakter gefangen und den muss er halt, da muss er den Weg finden, wie er mit den Jugendlichen umgeht. Und am Ende wird die Anzahl der Jugendlichen oder der Spieler, die dir folgen, dir auch zeigen, ob du dich mal reflektieren solltest oder ob du einfach so weitermachst.
Ich würde mir da so eine Art Supervisor-Programm wünschen. Ne? Wenn du jetzt halt als Trainer deine Lizenz gemacht hast, dann gibt es irgendwie vom Verband jemanden, der mal ab und an mal dann im Team vorbeikommt und guckt mal, was machst du da als Coach und dann einfach mal so ein gut gemeintes Feedback gibt. Ne? Hier hast du irgendwie ein bisschen zu viel Zeit verschwendet, hier war die Ansprache vielleicht, da musst du so nochmal gucken, wie du dein Training zum positiven Abschluss kriegst oder sowas, dass man da einfach als Trainer nicht so allein gelassen wird. Ich sag mal, in den großen Teams ist das auch gar nicht das Problem. Da hast du ja meistens immer so einen erfahrenen Coach, der unter dem du denn arbeitest. Aber die Coaches, die diesen kleinen Verein halt ins kalte Wasser geschmissen werden und die das jetzt irgendwie machen müssen, ich glaube, die brauchen dann halt auch mal so ein bisschen Begleitung, wie sowas laufen könnte.
Aber Florian, das kriegen Sie doch. Sie dürfen doch jederzeit bei anderen Programmen mal dabei sein. Ich weiß nicht, ob das, da müssen wir jetzt drüber diskutieren und das wirklich auch mal analysieren. Mhm. Ist es denn jetzt eine Hohlschuld oder eine Bringschuld? Also wenn ich an meine Laufbahn denke, dann war es reines Holen. Also mich hat es interessiert. Ich bin dann auch zu anderen Teams gefahren, habe das Training angeguckt. Ich war in den USA drüben, habe das selber gemacht. Es hat mich halt einfach gepackt und fasziniert und interessiert. Deswegen habe ich das alles gemacht. Und eins, das kann ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich kann den Leuten empfehlen, ob sie es machen oder nicht, das sei dahingestellt. Mir hat mal Anfang 2000er war das, hatte ich in Düsseldorf, als ich in Düsseldorf Trainer war, hatte ich einen Spieler, den Alexei Mittendorf. Der hat auch NFL Europe gespielt, war ein hervorragender Spieler, Tight End Fullback, Wahnsinnsspieler und ein ganz, ganz toller Mensch auch. Und der kam nach der Saison zu mir und sagte, du Trainer, darf ich dir mal ein Feedback geben? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich darfst du mir das geben. Ja, aber nicht einfach so, sondern ich würde es aufschreiben. Und dann hat er mir einige DIN A4 Seiten zusammengeschrieben und darauf geschrieben, was er gut fand, wie ich was mache und wo er Verbesserungsvorschläge hat. Und ich habe das tatsächlich dann übernommen und habe fast immer, wenn ich irgendwo war, ich habe mir die ausgesucht. Ne? Ich habe jetzt nicht jeden dann einfach das machen lassen, sondern ich habe mir maximal 4 Spieler ausgesucht und die habe ich gebeten, am Ende der Saison mir doch ein Feedback zu schreiben, was sie gut fanden und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Ich ziehe das schon lange durch. Das ist nicht schön.
Das kann ich nicht sagen. Was liest man da so, Martin? Schau dir mal aus dem Nähkästchen, ja.
Ich könnte die jetzt raussuchen irgendwo. Ich habe die hier bei mir im Büro. Da ist schon dann drin, wir wollen mehr Bilder, also zu wenig Bilder. Dann kommt auch, du lobst zu wenig. Und also ne, das ist offen und ehrlich und ich kann euch wirklich versichern, euer Selbstbild ist nicht das Fremdbild.
Das ist eigentlich überhaupt nicht. Ja. So. Aber Martin, wenn ich dazu was sagen darf, ich meine, jetzt, du hast jetzt gesagt, du hast dir die Informationen geholt und das ist ein Punkt, der dich halt auch zum guten Trainer hat werden lassen. Du hast geguckt, wo kriegst du die Informationen her, du bist offen für Feedback. Das sind aber viele Coaches nicht, gerade in dem unteren Bereich, da habe ich so den Eindruck gewonnen, da gibt es sehr viel Unsicherheit und ich bin ja nun auch schon so ein bisschen durch Deutschland getingelt und habe meine Kliniks gegeben oder Vorträge gehalten und da gibt es eine Angst, sich zu offenbaren, dass man vielleicht doch gar keine Ahnung hat von dem, was man da macht und bauen dann so eine Mauer auf, wo sie kein Feedback reinlassen. Kann man jetzt doof finden, aber irgendwo menschlich verständlich, ne? Du machst da deinen Job.
Schade ist es.
Ist es schade? Ja,
schade.
Aber da ist jemand in so einer exponierten Position, das Team guckt auf ihn und jetzt kommt jemand und er sagt, ja, guck mal, ob du hier vielleicht nochmal ein Rad nach links oder rechts drehen kannst. Da muss man.
Das hat ja auch niemand bei mir gemacht. Ich stand da und ich könnte jetzt aufstehen, da vorne in den Schrank gehen und könnte noch die Unterlagen raus. Das allererste, was ich aufgeschrieben habe, bei meinem allerersten College-Aufenthalt, ich habe die ganzen Unterlagen noch, da stand ich im Training mit einem Block und ne, diese schönen gelben Blöcke aus den USA und habe mitgemalt und aufgeschrieben und das mache ich heute noch. Wenn ich heute noch am College bin, dann bin ich dort und dann schreibe ich mit, dann mache ich mal ein Foto, dann mache ich mir eine Notiz dazu und da ist niemand, der mir sagt, Martin, solltest du vielleicht mal so oder so machen oder passt da mal ein bisschen auf, sondern das ist ja ein Fragen. Das ist ja nicht irgendwie, also wenn jetzt bei mir jemand beim Training zuschaut, würde ich ihm niemals, oder wenn ich bei jemandem beim Training zuschaue, würde ich das niemals sagen, du würde ich so machen oder so machen, sondern wenn mich jemand fragt, gebe ich Antwort. Und das ist doch das, was uns Trainer ausmacht, uns Coaches macht es doch aus, dass wir fragen, dass wir neugierig sind, dass wir wissen wollen, wie ist denn irgendwas. Wie funktioniert denn das, wenn da nur 3 Mann in der Front stehen, in der Verteidigung? Aber was passiert denn bei dem Long Stick? Ich will das doch wissen.
Aber diese Bereitschaft zu fragen, die gibt es teilweise nicht. Ne? Also wir haben gerade über einen gemeinsamen Bekannten, Björn Siegelko, gesprochen, der ja auch Quarterback-Trainer ist und seine Kurse gibt. Und der lädt ja auch die Trainer der Spieler ein, mitzukommen und sich das anzugucken. Das nehmen die aber nicht an. Und ich weiß nicht, ob es dann Ignoranz ist, Unsicherheit oder was auch immer, aber es gibt eben viele Trainer, die in ihrer Bubble leben und da nicht rauskommen. Wie gesagt, du bist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man sich eben so eine Information holen kann und sich selber weiterbilden kann. Ich finde, das macht halt auch einen guten Trainer aus, sich selber zu hinterfragen und zu gucken, wie kann man sich weiterentwickeln. Aber gerade, wie gesagt, in diesen unteren Ligen, und da müssen wir eigentlich ansetzen, gerade auch im Jugendfootball, finde ich, macht das halt Schule, dass die Trainer da vor sich hin coachen, ohne nach links und rechts zu gucken, ohne Hilfe anzunehmen oder überhaupt zu wissen, wo sollen sie denn Hilfe herbekommen. Das gibt's ja auch. Und dann stehst oder du da.
Oder sehe nicht die Notwendigkeit, weil, hey, wen wollt ihr sonst haben als Coach? Sind ja nicht gerade so viele hier. Ihr sucht doch alle immer hinteren Coaches. Das ist ja auch noch so eine Dimension, die man beachten muss, vor allem im unteren Bereich, untere Jugendligen und der Herrenligen. Da gibt es ja kaum einen Verein unterhalb der Regionalliga, der, sag ich mal, einen super Coaching-Staff hat von 10 Coaches. Da gibt es genug Teams, die vielleicht 3 haben. Und da hast du dann vielleicht auch noch das Problem, wo man sagt, so, na, muss ich mich denn fortbilden? Ich habe ja gerade genug zu tun. Ich muss auch so nebenbei die Kasse und den Würstchenstand machen.
Ja, klar. Natürlich ist das Ehrenamt auch. Also unsere Sportkultur ist halt aufgebaut mit 2-mal die Woche Fußballtraining. Da gehe ich hin und dann kicke ich ein bisschen. Ne? Also ohne das jetzt gering zu schätzen, denn ein Fußballtrainer hat auch was zu tun, wenn er es ernst nimmt. Aber wir wissen, dass American Football eben da viel mehr beinhaltet. Also gerade das Coachen beinhaltet eben viel, viel mehr als nur sich 2x2 Stunden am Abend hinzustellen und irgendwas zu erzählen, sondern das ist viel. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich einen Stab über alle Coaches breche. 8 Stunden Arbeit, Familie und dann sollst du noch top sein auf dem Level. Das ist alles schwer zu erbringen und wir müssen halt ganz viele ausbilden, um dann am Ende so eine Spitze zu erreichen. Ne? Vielleicht ist das die Lösung, ich weiß es nicht. Ne?
Aber da sehe ich ja halt auch den Verband in einer ganz wichtigen Rolle, zu sagen, ey, der Verband hat in seiner Satzung zu stehen, er ist für die Ausbildung zuständig, dann soll er das bitte aber auch tun in adäquaten Art und Weise. Wenn uns
Das tut er ja. Also er macht ja die C-Lizenz.
Ja, aber teilweise von Bundesland zu Bundesland ganz schwierig, teilweise dann an Verlängerungseinheiten zu kommen, zum Beispiel.
Ja, aber das ist Föderalismus. Ne? Jedes Bundesland macht das selber. Ne? Das ist klar. Aber das haben wir auch immer wieder, obwohl es hier eine Convention gibt und auch mehrere Clinics, die ich mache oder andere machen. Da will ich auch sagen, die Trainer sind schon auch manchmal bequem und wollen gerne, dass es ihnen serviert wird. Mhm. Wir müssen halt auch mal irgendwo hinfahren, ne? Und müssen mal irgendwie uns dann zuhören. Carsten, da bin ich bei dir. Viele gibt es halt auch, die sagen, ja, was soll mir der Hanselmann beibringen? Warum soll ich da jetzt hin? Und ich will da überhaupt nicht hin. Und das gibt schon auch, also diese persönlichen Animositäten. Aber hey, eigentlich bin ich ein ganz netter Typ. Ne? Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, ich kann nicht leiden.
Eigen- und Fremdwahrnehmung?
Das ist gesund. Das ist gesund.
Gesund, ne?
Ja, es ist ein interessantes Spannungsfeld. Ne? Also ich denke, beide Seiten sind zu betrachten und irgendwo muss man sich halt in der Mitte treffen. Ja, wir können den Trainer nicht alles auf ein Silbertablett servieren, aber B, muss es auch ein Angebot geben für Trainer, da vielleicht auch
also irgendwo... Da gebe ich dir voll recht. Die Angebote sind... Ich sag's mal vorsichtig, noch nicht strukturiert.
Sehr diplomatisch.
Ja, vor allem strukturiert ist das eine. Ne? Das ist dann auch manchmal für mich persönlich so nicht so zielgruppengerecht. Häppchenweise wäre man manchmal ein bisschen lieber, ne? Und auch vielleicht ein bisschen planbarer. Letztens hatten wir gemerkt, C-Lizenz in Nordrhein-Westfalen, die jetzt nicht in Kroatien stattfindet, sondern hier vor Ort, wurde etwas kurzfristig bekannt gegeben, was ich dann auch eher suboptimal fand. Ne, so für die persönliche Lebensplanung, so Ende des Jahres. Ne, manche haben ja Ende des Jahres vielleicht ein paar andere Sachen zu tun. Ich habe gehört, es gibt Weihnachten. Zumindestens.
Soll es geben, ja.
Zumindest hat der Bruce Willis irgendwie einen Termin am 24.12., dass er in irgendein Hochhaus hochrennt.
Also da kann ich uns als Beispiel nehmen. In Bayern, wir machen das wirklich ein Jahr vorher. Also die Ausschreibung geht im Januar, Februar raus. Die Lehrgänge fangen im Oktober an. Also da gibt es genügend Zeit. Aber auch, Carsten, auch bei uns gibt es dann, ja, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe das gar nicht gelesen und woher, wieso weiß ich das nicht? Und naja, da gibt's Webseiten, da gibt es Menschen, die man anrufen kann. Also wir können es nicht jedem bringen, weil wir nicht wissen, ob einer gerade Interesse hat, jetzt einen Trainerschein zu machen oder nicht. Ne? Da muss man schon auch ein bisschen sagen, Leute, erkundigt euch mal und macht mal, wenn ihr Trainer werden wollt. Und ruft einfach beim Verband an. Verdammt, da sitzt einer im Büro, ruft doch einfach mal an und fragt den.
Ja, aber mein persönlicher Eindruck ist auch, dass viele Coaches sich dann auch sagen, wozu brauche ich eigentlich die Lizenz? Außer, dass es in der BSO irgendwo was da drin steht, eventuell. Ne? GFL, wäre ich ganz gut, wenn ein GFL-Team vielleicht mindestens einen Coach mit irgendeiner Lizenz hat, die ein bisschen mehr ist als C. Zumindest habe ich das irgendwo mal gelesen. Ne? Aber jetzt 6. Liga. Hauptsache, wir haben einen.
Ja, warum braucht man das? Weil wir natürlich auch gewisse Qualitätskriterien gerne mal anlegen wollten und mal sehen wollen, Mensch, hier, wir haben über Verantwortung gesprochen, Verantwortung bei Jugendlichen und irgendwas muss man machen. Und ja, ich weiß auch, dass nicht jeder, der eine Lizenz hat, dann am Ende ein guter Trainer ist. Aber ich kenne fast so ein bisschen wie Churchill und die Demokratie. Ne? Ich kenne keine andere Möglichkeit, jemanden irgendwie etwas zu prüfen. Ich nehme jetzt einfach Bayern. Wenn es so ist, dass dann der Landestrainer, also der Martin Hanselmann, der sitzt dann da und sagt, ja, du, das ist ganz gut, du kannst Trainer werden. Nee, du bist jetzt nicht so der Trainer. Das öffnet ja Tür und Tor für irgendwas und für irgendeinen Unsinn. Aus dem Grunde brauchen wir irgendein Kriterium. Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich mit unseren Verbandsstrukturen bisher immer ganz gut gefahren. Da muss man auch dem DOSB mal ein bisschen über Kopf streicheln. Das haben sie gut gemacht. Es gibt eine Lizenzstruktur, eine Trainerstruktur. Und ja, also ich kenne keine andere Möglichkeit. Wenn einer eine andere Möglichkeit bringt, die Unterschleif nicht erlaubt, dann ist es ja in Ordnung, ne? Es gibt auch immer wieder, muss ich als Beispiel nehmen, es gibt auch immer wieder so ganz tolle Leute, die dann im Flag Football ist es ja so, die kommen jetzt auf und die wollen ihre eigenen Trainer ausbilden, was ja alles in Ordnung ist. Also bin da völlig d'accord, das ist alles in Ordnung. Ja, aber dann machen wir das eben, ja, da 2 Wochenenden und dann kriegen die Lizenz und dann muss man denen erstmal sagen, hallo, da gibt's DOSB-Richtlinien. 120 Stunden, sonst können wir keine Lizenz ausstellen. Ja, wie? Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Und ja,
Ich würde dir da sogar zur Seite springen. Also ich denke halt auch nicht, dass es die Aufgabe des Verbandes ist, da jetzt einen Trainer auf charakterliche Eignung zu testen. Das muss der Verein machen, weil der muss ja wissen, wen er sich da ins Haus holt. Ne? Und nicht zu Unrecht wird für einen Jugendfootball, für einen Jugendtrainer dann auch ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Viel mehr kann man dann aber auch nicht machen, außer zu sagen, okay, mir passt die Nase, der ist mir irgendwie grün oder auch nicht. Aber das kann der Verband nicht regeln. Der Verband muss halt gucken, dass das Fachliche stimmt. Und wenn er das getestet hat, dann gibt es halt eine Lizenz und der Rest muss der Verein machen. Also alles kann der Verband ja nun auch nicht tun.
Ja, der Charakter muss ja auch zum Verein passen. Ne? Die Gelsenkirchen Gänseblümchen wollen wahrscheinlich einen anderen Typ haben als die Bocholt Berserker. Ne? Ja. Auch nur eine andere Ansprache dort.
Ja, und wenn Jugendliche drauf stehen, angeschrien zu werden, dann ist es auch okay. Ja. Also,
ja.
Gibt verschiedene Trainer für verschiedene Typen. Und wenn es da halt so funktioniert und auch angenommen wird, ja, mein Gott, wer sind wir darüber zu richten? Ja, manche brauchen halt ein bisschen Feinfühligkeit, sind ein bisschen sensibler und manche gehen halt stumpf und wollen halt immer noch schädeln. Ne?
Ist so, ja. Das ist so. Und das ist aber auch gut so. Ne? Ja. Also wir wollen, diese Vielfalt wollen wir ja auch.
Ja, und wie wichtig ist jetzt dann auch, was wir jetzt schon vorhin mal hatten, Thema GAFCA oder auch die German Football Academy, mit der wir ja eine Kooperation haben, dass sich sowas dann außerhalb vom Verband auch entwickelt und gründet?
Ich habe Martin vorhin die Frage gestellt, ohne dass ich da jetzt jemanden ans Bein pinkeln will oder so, aber der Umstand, dass wir Academies brauchen also Trainer außerhalb des Vereinsgefüges, weil die Vereine es nicht hinkriegen, gewisse Inhalte zu coachen, macht mich manchmal sehr nachdenklich. Gerade so was Positionen mit Balltechniken angeht, ob es jetzt nur Quarterback oder Longsnapper oder sowas ist, anscheinend gibt es nicht viele Coaches in Deutschland, die sowas vernünftig coachen können, sonst gäbe es die Nachfrage nicht. Und jetzt habe ich ja auch von Martin gesagt, ich habe festgestellt, dass Martin ja da auch so Winter-Workouts macht, ne, Off-Season-Workouts mit den Jungs, wo ich dann auch gefragt habe, aber sowas muss doch eigentlich ein Verein bringen. Also das muss doch irgendwie einen Trainingsplan auftauchen, die Sportler und Sportlerinnen im Winter fit zu machen. Dass es mich das teilweise erschreckt, dass so ein Angebot überhaupt möglich ist, dass das eine Nische dafür gibt. Umso wichtiger, dass es dann so eine Angebote gibt, die zum Beispiel Martin dann durchführt. Sonst würden wir, glaube ich, qualitativ noch ganz woanders stehen, aber es macht mich nachdenklich.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Qualität hat, seitdem Kelto und ich mit Football angefangen haben, gefühlte 30 Jahre nach Martin, also in den 90ern, es hat sich ja schon extrem viel getan. Man ist ja nicht mehr darauf angewiesen, dass man von irgendjemandem eine Raubkopie nach vorne von einer VHS-Kassette kriegt, wo man nur noch die Hälfte versteht und die Hälfte sehen kann.
Coaches Choices.
Ja, beispielsweise, ne? Die Zeiten sind auch vorbei, da wo man Coaches Monthly irgendwie über dubiose Wege noch bekommen hat, total abgerissen, die Zeitung, ja. Dann konnte man die selber holen und jetzt kriegst du alles online. Also es ist schon irre und ich habe auch das Gefühl, die Leute in der Masse ziehen sich auch mehr ran. Ne? Und die Coaches organisieren sich in Deutschland inzwischen auch viel mehr selber, wie man merkt.
Wobei ich aber sagen muss, also YouTube ist ja gut und schön. Jetzt sage ich nochmal einen Satz, den ich bei den Five Guys letztes Mal gesagt habe. Und da habe ich im Nachhinein eine ganz böse Mail gekriegt. Da habe ich gesagt, man muss aufpassen, was man dort sich rauszieht und an Techniken weitergibt. Weil nicht alles, was die Amerikaner machen, können wir hier auch machen, weil gewisse Grundvoraussetzungen, zum Beispiel muskuläre Voraussetzungen, bei uns nicht gegeben sind, gerade in den unteren Dingen. Und da habe ich dann das Beispiel genannt, zum Beispiel Offense Line Stance, den man heute in Amerika sieht, ne, mit dem hinteren Fuß nach außen angewinkelt, Knie eingedreht. Ich weiß, warum man es macht, das hat auch alles einen Sinn, aber ich bin der Meinung, das braucht gewisse körperliche Voraussetzungen, damit es keine gesundheitlichen Schäden gibt. Und dann muss man aufpassen, wem man das halt mit auf den Weg gibt. Oder?
Sicherlich, aber es ist natürlich ganz schwierig, weil ich habe auch immer wieder Trainer, wenn wir jetzt mal bei den Techniken bleiben, die dann sagen, ja, aber ich habe die bei dem gesehen und ich habe die Technik bei dem gesehen und das sind Momentaufnahmen. Ich denke, verstehen müssen wir als Trainer, dass wir erstmal die Grundlagen vermitteln. Und dann findet ein Athlet seine individuellen Techniken. Es ist egal, auf welcher Position, ob das jetzt ein Wide Receiver Stance ist, da machen wir erstmal einen, der ist grundlegend richtig. Und danach, wenn er das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann wird er für sich schon eine individuelle Technik finden, die ihn besser macht. Ja. Und da können wir Trainer ja dann nur unterstützen, sagen, probier das aus, versuch dich da selbst, aber erstmal müssen wir die grundlegenden Dinge
machen. Absolut richtig, ja.
Aber warum gibt es so Angebote und warum können die Vereine das nicht machen? Ich bin da einfach der Meinung, dass da die Ehrenamtlichen überfordert sind. Man müsste es ja von jemandem verlangen, dass er 5 Tage die Woche am Platz steht. Und es geht einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Und der Verband ist ja im Großen und Ganzen auch ehrenamtlich. Also auch da ist wenig zu tun und wenig zu machen. Was ich eher dann dem Verband so ein bisschen den Vorwurf machen würde, wäre, dann müssten wir halt mal so einen Landestrainer anstellen und müssten dem sagen, pass auf, deine Arbeitszeit ist nicht Montag, Dienstag, sondern deine Arbeitszeit ist auch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann machen wir Camps und dann laden wir die Leute ein. Auch da habe ich ein Beispiel. Wir haben ja unsere Trainerausbildung in der Sportschule Oberhaching in München. Und da war ich eben wieder und war dann also nicht im Kraftraum. Und da hatten wir hatte ein Leichtathletiktrainer mit, weiß nicht, 14, 15-jährigen Mädchen trainiert. Und am liebsten wäre ich hingegangen und hätte gesagt, du lass mich mal, lass das mal. Das macht so gar keinen Sinn. Also es war schauderhaft. Aber dann habe ich mir so Gedanken gemacht, naja, wie denn? Das ist ein Leichtathletiktrainer. Der ist wahrscheinlich zu Hause verheiratet, hat Kinder, jetzt macht er einen Lehrgang mit denen im Sprint oder Sprung oder was auch immer. Woher soll der denn jetzt noch bitte Strength and Conditioning wissen im Detail? Aber ich habe das dann auch dem Geschäftsführer und dem Leiter der Schule gesagt oder habe mit ihm drüber gesprochen. Warum hat denn nicht der Bayerische Landessportverband, die haben einen tollen Kraftraum, warum hat der nicht, ich sage mal, zwei vollbezahlte Strength and Conditioning Coaches? Und jedes Mal, wenn da ein Volleyballclub, ein Handballclub, ein American Football Club eine Maßnahme hat, dann kann einer von denen mit denen arbeiten, kann denen die Grundlagen vermitteln. Also da würde ich jetzt eher ansetzen. Die einzelnen Verbände, die Fachverbände, ob die das hinkriegen, das weiß ich nicht. Aber so ein großer Gesamtverband, also die übergeordneten Landesverbände mit ihren Sportschulen, da bin ich der Meinung, da wenn jeder Verband ein Tausender mehr bezahlt im Jahr, wird es wahrscheinlich nichts ausmachen, aber dann haben die das Geld beieinander und können dann da mal gute Strength and Conditioning Coaches nehmen, mit denen die einzelnen Spieler und Spielerinnen dann auch dort trainieren können.
Ich habe hier gerade noch einen Kommentar von Brady bei Facebook. Der schreibt, die externe Akademie finde ich aus dem Grund sehr gut, dass man auch mal Techniken und Wissen lernt, die im Verein nicht vorhanden sind, völlig richtig, um sein Wissen breiter aufzustellen. Wenn man nur intern weiterbildet, kommt ja oft nichts Neues, gerade da viele Vereine Trainermangel haben. Ja, absolut richtig. Und man kann ja immer nur hoffen, das ist zumindest bei den größeren Vereinen so, wenn dann halt doch mal ein bekannterer neuer Headcoach kommt, dann gibt es dann meistens nochmal neuen Input, dann wird der intern nochmal weitergebildet. Aber das gibt es ja dann auch in den kleineren Vereinen dann halt nicht, weil dann macht das dann halt der Uwe von nebenan, der nebenbei dann halt noch irgendwie Bankkaufmann ist oder was. Und wie du sagst, ne, Frau und Kind zu Hause, und der macht das dann halt, weil sonst kein anderer da ist. Und genau die brauchen dann halt nochmal so ein Bildungsangebot. Aber die Frage
das
ist.
Das Argument finde ich gut.
Bitte?
Das Argument finde ich gut, dass man auch mal andere Techniken lernt und dass man was anderes hört. Das finde ich ein gutes Argument.
Ja. Wobei ich dann manchmal dann aber auch so Vibes wahrnehme von Verbänden, die das dann gar nicht so gut finden, wo ich dann aber sage, naja, wenn ihr das nicht so gut findet, dann müsst ihr aber dann, wenn ihr die Hoheit über die Ausbildung haben wollt, dann müsst ihr aber Angebote machen. Und so wie es jetzt weitergeht, läuft, kann es nicht weitergehen.
Okay. Auch das ist ein Argument. Wenn die Hoheit da ist, dann muss sie auch gefüllt werden. Dann muss sie auch mit Inhalt gefüllt werden. Ja.
Absolut. Und ansonsten sehe ich nichts Verwerfliches dran, wenn Leute wie du, Martin, dann sagen, okay, da gibt es eben diesen Need für mehr Wissen. Und das Wissen, was du dir angeeignet hast, war ja auch nicht immer kostenlos. Und wenn du damit dann auch Geld verdienst, das hat ja alles einen Wert. Ne? Du steckst da viel Arbeit rein und viel Zeit rein, und dann gehört das halt auch irgendwo bezahlt.
Das muss einfach so sein. Ne? Das geht leider nicht anders. Ne?
Ja, und ich ganz ehrlich, ich finde immer Coaches schlimm, die sich nie in die Karten schauen lassen wollen, wie sie etwas machen. Okay, dass nicht jeden Coach unbedingt, sag ich mal, dein Callsheet um die Ohren ballerst. Kann ich nachvollziehen. Ne? Playbook auch vielleicht. Ne? Aber so das Training an sich, ich meine, man will doch was beibringen. Und wenn jemand Interesse dran hat, dann muss ich mich doch mal freuen daran. Und wenn jemand einfach nur so positiv dabei ist und sagt so, du, kann ich mal bei dir mal drüber gucken? Ja, gerne. Wenn du eine Idee hast, erzähl was. Entweder finde ich es gut oder ich finde es scheiße. Eins von beiden.
Also ich habe den Teilnehmern beim Trainerlehrgang vor kurzem auch gesagt, von mir könnt ihr alles haben. Ich gebe auch die Playbooks raus. Damit habe ich kein Problem. Das Spaß hört beim Scouting Report auf. War dann paranoid. Ne?
Davor können sich die Leute auch ein bisschen Arbeit noch selber machen.
Vor allem.
Also die alten Scouting Reports kann man bekommen, da habe ich kein Problem damit, aber die aktuellen, da wird's dann,
da hat jeder so sein eigenes Ding, ne? Und je nachdem, ich bin ja auch jemand, der in seinen Scouting Report vielleicht das ein oder andere reinschreibt, was man hätte nicht besser schreiben sollen, aber egal.
Das ist aber individuell, Carsten. Das ist
genau, ganz
individuell.
Ich habe aus Defense-Sicht, der Receiver ist eine Wurst. Nein, Spaß, das habe ich noch nie so reingeschrieben. Ich habe es ummalt. Mit Videos.
Ja, hat es dann gestimmt, ja. Nee.
Nee, ein Spiel. Ja, wir haben die Drops gezählt.
Alles klar.
Um klar zu machen, der ist keine gute Anspielstation, den lassen wir jetzt mal besser. Ach, niedere Ligen, das ist so schön einfach manchmal.
Ja, haben wir noch was zu dem Thema, Florian, oder gehen wir weiter Richtung...
Zur Jugend?
Ja.
Naja, Carsten und ich hatten im Vorgespräch noch drüber gesprochen. Also es ist ja klar, dass die GFLJ ja dieses U20-System eingeführt hat. Berlin zieht da jetzt nach mit dem U20, NRW nicht. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, was macht das jetzt für einen Sinn, wenn jetzt alle Bundesländer irgendwie unterschiedliche Süppchen kochen, gerade wenn es dann halt so Richtung Relegation geht. Wir hatten das jetzt vor 2 Episoden auch mit einem Trainer aus Berlin besprochen, der jetzt den Umstand hatte, dass er in Berlin mit einer mit einem 9er-Team spielt. Und zur Relegation dann mit einem Elfer-Team spielen muss, gegen 20-Jährige. Wo ich mir dann denke, das ist doch auch alles irgendwie so ein wettbewerbsverzerrend. Wieso kann man da nicht irgendwie sich mal zusammensetzen, auch die Landesverbände mal miteinander reden und nicht eine einheitliche Lösung finden, um da halt wieder so mal so ein gleiches Niveau reinzuziehen. Ne? Was bringt das denn, wenn ich so ein entscheidendes Spiel mit 19-Jährigen bestreite, wo ich gegen ein Team spiele, da spielen 20-Jährige? Martin, wie siehst du
das? Es ist auch sehr schwierig. Auf der anderen Seite haben wir eben das politische System des Föderalismus, sodass jeder Landesverband machen kann, was er will. Was natürlich große Vorteile hat, dass wir da nicht gebunden werden an irgendwas. Jetzt kann man wieder sagen, naja, aber im Sport ist es offensichtlich nicht ganz zielführend. Aber dafür sollte es ja diese Gespräche geben. Dafür, wir haben ja die Möglichkeit. Das ist ja nicht so, dass wir per se sagen, jeder muss es anders machen, jeder kann es anders machen. Es ist ja keine Muss-Formel, sondern eine Kann-Formel. Und da bin ich ganz bei dir. Ich würde das auch angleichen. Um ehrlich zu sein, ich habe eine U18 mit der Landesauswahl. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt die U20 wirklich gebracht hat. Das ist wohl international wichtig, weil international wird U20 gespielt. Mhm. Aber auch ich würde dann sagen, ja gut, aber dann ziehen wir doch alle hoch. Dann sollten alle Ligen auch wirklich U20 spielen. Und nicht die einen U19, die anderen U20 und der nächste U irgendwas. Und das Rad müssen wir ja nicht neu erfinden. Das gibt es ja in den anderen Sportarten schon lange, was man eben sagt, wir machen eine Altersgrenze oder wir machen Altersgrenzen und an die halten wir uns. Jetzt könnten wir es ja sogar noch viel einfacher machen, weil wir ja wissen, wie es in den USA ist. denn da sind 4 Jahrgänge zusammen. Also wir könnten uns doch da viel leichter zurücklegen und sagen, okay, wenn wir jetzt internationale eine U20 brauchen, dann haben wir eben 17, 18, 19, 20 und dann gibt es halt bei uns danach eine U17. Oder U16 wahrscheinlich dann, ne? U16. Und dann, wenn wir dann wieder 4 Jahrgänge nehmen, wie das im American Football eben üblich ist, dann sind wir bei 16, 15, 14, 13. Und dann hätten wir eine U13 oder U12. Und dann wäre es aber auch, ne? Und es wäre jetzt vereinfacht. Ja, da hat jeder so seine Probleme. Ist jetzt ein 17-Jähriger, kann der mit dem 20-Jährigen zusammenspielen? Da kann man diskutieren, wie man will. An der Highschool ist es so, am College ist es auch so. 4 Jahrgänge werden zusammengefasst. Dort wird es eben aber auch sehr verantwortungsbewusst gemacht. Wenn einer noch nicht so weit ist, dann ist er eben im Team 2. Wir haben aber 100 Spieler, wir haben es nicht. Und da können wir ewig diskutieren, aber ich würde auch vorschlagen, dass doch die Landesverbände sich da zusammensetzen sollten und dann eine einheitliche Lösung finden und dann stimmt man ab und dann ist jeder damit davor und dann gibt es eine Aussprache noch und eine Wahl und dann sagt man, hey, wir sind der Meinung das und das und dann legt man das fest und das kann man ja dann in 2-3 Jahren wieder verändern, wenn es keinen Erfolg hatte. Aber ja, so wie es gerade ist, ich blicke auch nicht durch. Ich hab eine U18. 16, 17, 18, das weiß ich. Alles andere. Nur die einen spielen so, die anderen. Es gibt eine U17. Beim Flag Football ist es ja völlig verworren. Da gibt es eine U irgendwas, dann da und dort. Die spielen 5er, die spielen 6er, die spielen 7er.
Man verliert den Überblick. Also früher hatte ich das Gefühl gehabt, es gab eigentlich nur 11er im Jugendbereich. Dann gab es auf einmal 9er, dann jetzt 5er. Jetzt habe ich halt das noch 7er gesehen. Jetzt hast du irgendwie 6er gesagt?
Ja, also das finde ich peinlich, sowas.
Wir können ja bald Bingo spielen.
Apropos Bingo? Peinlich, ein Thema oder eine Frage hätte ich da noch. Jetzt haben wir nun diesen geplatzten German Bowl gehabt, Junior Bowl gehabt, dass das irgendwie ein katastrophales Zeichen für den Jugendfootball ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt hat der AVD die Idee gehabt, um dem entgegenzuwirken, führen wir eine Zahlung ein, wie nennt man das? Kaution, ne? Genau, Kaution, ja. Von irgendwie 3.000 Euro, ja. Bei Teilnahme der Playoffs, wo ich mir dann sage, also wenn jemand kein Geld hat, dann sind es da meistens die Jugendteams, denen jetzt mal irgendwie 3.000 Euro abzuknöpfen, auch wenn sie so irgendwann wiederkriegen, ist das der, ja, Weisheit letzter Schluss?
Ja, wurde aus Förderung der Jugend gleich ganz schnell Forderung an die Jugend. Ja, schön, genau. Schön.
Ja, auch da, gut, ich bin jetzt nicht voll im Thema drin, also was da jetzt genau in Berlin passiert ist. Jetzt als Außenstehender, was ich bis jetzt gesehen habe, da bin ich eher dabei zu sagen, okay, dann spiele ich eben nie mehr Football in diesem Verband. Danke. Also wer sowas macht ich bin da der Meinung, dass du mal recht hast, das sind die Spieler. Irgendjemand hat die dazu gebracht, das zu machen. Aber dann müssen die Spieler halt auch wissen, okay, dann spielen sie dann immer. Dann machst du es. Danke. Weil das ist verbandschädigend und das schädigt diesen Sport immens, also nicht nur ein bisschen, sondern das ist eine immense Schädigung unseres American Football Sportes. Und wenn dann jeder meint, individuell weiß das besser, dann kann er das ja auch individuell beim Tennis spielen oder individuell beim Skaten oder sonst irgendwo machen. Aber für mich hat jemand beim Football nichts verloren. Aber da bin ich eben, das ist auch das, was ich sage, Gemeinschaft. Ne? Ob das jetzt eine Footballmannschaft ist oder ob das wir als Verband sind, wir sind alle eine Gemeinschaft. Ich denke auch derjenige, der im dritten Quarter von den 49ers jetzt meinte, er spielt nicht mehr, wird nicht mehr in dieser Gemeinschaft sein. Ne? Es war auch nicht gemeinschaftsförderlich, ne, was er da gemacht hat.
Und ganz ehrlich, es ist auch gemeinschaftsförderlich, wenn du, sag ich mal, bei einem Gegner antrittst oder weißt, ich bin der Underdog. Ich meine, Football ist so eine Underdog-Sportart. Da blühst du doch eigentlich auf in Football. Du weißt, du bist der Underdog, sei es organisatorisch, weil im Verein alles gerade nicht funktioniert, oder halt sportlich der Underdog, weil der Gegner einfach komplett überlegen ist. Aber das ist ja auch teambildend eigentlich.
Ja. Und Carsten, ich habe da mal eine ganz tolle Unterhaltung gehabt mit ganz, ganz tollen Trainern, also amerikanischen, ganz, ganz erfolgreichen Trainern. NFL, College, Division One, also Canadian, der Jeff Reinbold war, der hat eigentlich die, weiß nicht, kennt ihr den Jeff Reinbold noch alle? Okay. Jeff Reinbold war in der NFL Europe, lange Trainer, ein super Trainer, ist bei Sky, glaube ich, auch, neben bei Sky, bei irgendwo ist auch Moderator für die NFL Playoffs und Super Bowl. Ganz, ganz toller Typ und Trainer, und der hat die eigentlich angestoßen. Der hat mitten beim Essen mal gefragt, hey, sagt mal, warum coacht ihr den Football? Was fasziniert euch dabei? Und einer dieser Trainer sagte dann, weil du im American Football mit einer Underdog-Mannschaft, wenn die an dich, an das glauben, was du tust, ganz, ganz viel erreichen kannst und den einen oder anderen vom Thron stoßen kannst, wo du es nicht dachtest. Nur weil sie alle daran glauben, an das. Und das habe ich lange mir überlegt, und es ist tatsächlich so. Ne? Du kannst eine Mannschaft, die vermeintlich auf dem Papier nicht so gut ist und nicht so gute Einzelathleten hat, kannst du aber im American Football dazu bringen, dass sie, wenn sie an sich glauben und an das glauben, was du tust und was die ganze Mannschaft tut, dass die alle über sich, weit über sich hinauswachsen und dann Mannschaften schlagen, bei denen wir es niemals gedacht hätte, dass es klappen kann. Und das ist eine faszinierende Sache, die gerade dem American Football meiner Meinung nach sehr, sehr nahe liegt.
Ich meine, selbst wenn man die Spiele nicht gewinnt, meistens kommen ja so eine Spiele bei raus, wo du so ein Herzschlagfinale hast, wo auch das unterlegene Team ein Hell of a Game abliefert. Und, ja, dann, und das erzählst auch noch dein Enkel. Ne? Also gerade dieser, ja, Sport hat da so viele Momente zu bieten.
Ja, selbst wenn du 36-18 verlierst, aber das Team, was nur 18 Punkte gemacht hat, feiert sich, als sie das Spiel gewonnen hätten, weil sie gedacht haben, sie fahren mit 50-0 nach Hause. Und, ja, feiern diese 18 Punkte und diese 14 Punkte, die sie weniger reingekriegt haben. Und das kann ich vom Fußball jetzt nicht unbedingt.
Und was ich jetzt halt mir denke, okay, jetzt haben sich die Adler selber vom Spielbrett genommen. Das waren jetzt die einzigen Konkurrenten, die die Düsseldorfer jetzt eigentlich noch hatten. Jetzt wird für die nächste Zeit niemand mehr Düsseldorf Panther das Wasser reichen können. Die werden da jetzt die nächsten 2-3 Jahre durch die Liga marschieren und ihre riesen Kickout-Siege einfahren. So, Martin ist mal ganz kurz weg. Wir machen jetzt, ja, hier weiter. Ich würde mal sagen, Johannes, hast du Fragen an uns, die du dich noch nie getraut hast zu fragen? Dann kannst du sie jetzt stellen.
Oh je.
Ja, also ich habe jetzt nicht speziell irgendwie, also ich stelle normal immer alle Fragen, die halt so hochkommen, ja. Aber mich würde es natürlich schon mal, also Florian, was hast du denn so mitbekommen von den Adlern? Du bist ja da recht nah dran dann, oder in Berlin? Oder bekommst du es auch nicht ganz so mit dann?
Naja, wir haben eine Folge dazu gemacht, zu den ganzen Pressemeldungen, die wir dazu hatten. Und das scheint eine riesen Ego-Show gewesen zu sein zwischen dem Coach, dem Sportdirektor, der neu eingestellt worden ist, und der Vereinsführung. Und jedenfalls sollte der Head Coach dann halt gechast werden, er sollte nicht mehr antreten. Und das kurz vor dem Finalspiel. Also vor dem Halbfinalspiel sollte er schon gefeuert werden. Und daraufhin haben dann die Jugendlichen dann beim Spiel Halbfinale ihre Helmaufkleber abgenommen, was ja an sich schon vereinsschädigendes Verhalten ist. Und wie gesagt, ich kann mir halt eben nicht vorstellen, dass Jugendliche auf so eine Idee kommen, sich die Helmaufkleber abzunehmen. Und ja, und dann haben die Jugendlichen dann entschieden, dieses Spiel, das Finale eben halt nicht anzutreten. Und das finde ich halt auch in der Hinsicht verwerflich, weil dem Gegnerteam die Chance genommen worden ist, das Finale zu spielen, wo vielleicht auch viele Jungs dabei sind, die zum ersten Mal in so einem Finale stehen und ein Erlebnis hätten haben können. Und das wurde ihnen verwehrt. Und es ist, wie Martin auch gesagt hat, ein Riesen Image-Schaden für unseren Sport. Und wenn du dich nicht mehr auf GFL Junior-Teams verlassen kannst, dass sie ihre Spiele antreten, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem.
Ja, und für mich war das im Prinzip ein klassisches, es gibt so ein schönes amerikanisches Sprichwort, when shit hits the fan, das war Adler. Das war Adler Jugendfootball. Da ist auf so vielen Ebenen so viel auf einmal an einem sehr schlechten Zeitpunkt so schief gelaufen. Ja, Ende vom Lied ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Adler-Jugendmannschaft jetzt momentan gibt im U19 oder U20-Bereich, ne?
Ja,
Und
sie sind
die
jetzt,
Adler selber,
die
die
Adler
Adler
haben
müssen
eine
jetzt auch
Jugendmannschaft.
absteigen.
Sie formieren auch einen neuen Trainerstab, der, glaube ich, auch gar nicht verkehrt ist, und werden jetzt halt in der Regionalliga antreten. Und jetzt werden wir ein sehr interessantes Jahr 2025 im Berliner Regionaljugendfußball haben, weil die Adler, die Rebels und die Bulldogs versuchen werden, in die GFL Junior aufzusteigen. Und das Team, was als erstes aufsteigt, hat erstmal die Nase vorn. Und bei den anderen Teams werden erstmal die nächsten 1, 2 Jahre, 3 Jahre in die Röhre schauen, bis sie halt irgendwann die Chance wieder haben, vielleicht aufzusteigen. Also es wird ein interessantes Jugendjahr in Berlin.
Wird dann einiges geworden, ja. Ja, haben wir es denn soweit zum Jugendfootball? Ich habe noch ein, zwei Themen zu anderen Bereichen.
Dann auch raus.
Wir könnten noch so viel reden
Ja.
über Football, über Jugendfootball, Johannes.
Ja, ich würde mal gerne noch Richtung ELF auch mal noch gehen. Da gab es jetzt das Thema
Unser
mit der Rex.
Lieblingsthema.
Euer Lieblingsthema, okay. Da
Oh.
kommen wir gleich noch rein, ja. Wir berichten über die GFL und über ELF und auch über Jugendfootball natürlich, über alle Bereiche. Aber da war jetzt das Thema, dass eben die Wechselsperren aufgehoben wurden von ELF-Seite her. Und ja, welche Auswirkungen hat es auf die Wettbewerbsfähigkeit dann auch innerhalb von den Ligen und allgemein ja, auf die nächste Football-Saison?
Naja, ich meine, die GFL-Teams sind jetzt halt wieder die Gekniffenen, ne? Die haben jetzt
Eigentlich nur die.
wieder mehr Planungsunsicherheit, ne? Ich meine, es ist halt eine Riesenschweinerei, wenn der Quarterback in den Playoffs abgeworben wird und dann nicht mehr zur Verfügung steht, was wir vor 2 Jahren schon mal hatten. Wobei ich mir aber auch denke, dieses Agreement hatten wir nur in Deutschland, und die ELF-Teams aus Deutschland waren die einzigen, die dieses Problem hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass über diese neue Teamorganisation, ne, die haben ja so eine Art Verband gegründet, dass die da halt Druck gemacht haben, um zu sagen, nee, es kann nicht sein, dass wir hier als deutsche Teams die einzigen sind, die so ein Problem haben, in der Saison noch irgendwie Ersatz zu finden, dass der Usume da vielleicht auch so ein bisschen unter Druck stand. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die Causa Fata schon dazu geführt hat, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist.
Wobei diese Regelung eigentlich ja einseitig zu Ungunsten der ELF war und der AVD ja eigentlich gar keinen Hebel hatte in dieser Causa.
Das war ja nur ein Gentleman's Agreement.
Ja, zu einseitigen Lasten, ehrlich gesagt, ne? Und das fand ich jetzt umso erstaunlicher, dass es jetzt aufgekündigt worden ist. Und also ja, die GFL-Teams werden als erste bluten, denn als zweites die GFL-2-Teams und in großen Gegenden wie Nordrhein-Westfalen alles darunter auch noch, weil es ist eine Sogwirkung.
Wie siehst du das, Martin?
Naja, es sind zwei unterschiedliche Vereinigungen. Jeder hat seine Interessen. Und ich bin eh der Meinung, dass es jetzt reichen würde. Also es reicht jetzt, weil ich denke, da muss man jetzt kein Fachmann sein, dass wir einfach nicht genügend qualitativ gute Spieler haben, um alle Ligen entsprechend zu bedienen. Ja, das war jetzt eine einseitige Sache der ELF gegenüber. Auf der anderen Seite ist es eine einseitige Sache, einfach die Jugendausbildung dem Verband zu überlassen und dann, wenn sie fertig sind, zu sagen, kommt mal zu uns, ist auch einseitig. Und der Verband hat null Hebel. Also null Hebel.
Na, einseitig fand ich auch noch eine weitere Sache. Ich meine, Izuma hat sich ja bitter darüber ausgelassen, wie es sein kann, dass ein Coach, der zur ELF geht, nicht mehr als Nazio-Trainer arbeiten kann, wo ich mir dann aber sage, was hat der Izuma denn jetzt zur Nationalmannschaft beigetragen? Die Liga an sich unterstützt diese Auswahl nicht, sie finanziert sie nicht, der Verband trägt die alleinigen Kosten und das Personal. Mit welchem Recht kommt da der Izuma und haut da so einen raus? Also
das weiß ich nicht. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es auch schade, weil es der Schuhan ist und weil der Schuhan ein sehr guter Kollege ist und ich glaube, dass der war sehr erfolgreich hätte sein können als Bundestrainer. Ja. Aber natürlich muss man auch argumentieren, dass einem Verband das freisteht. Und das ist ja nicht jetzt der AfVD, der Verband, das ist jetzt nicht der Fuad oder der Andreas Kegelmann oder irgendjemand, der da drin ist, sondern es kann sein, ich weiß es nicht, ich war nicht bei der Bundesversammlung dabei, aber es kann ja auch sein, dass die 16 Landesverbände entschieden haben, sie möchten es nicht. Und dann muss das Präsidium das auch akzeptieren, denn ich glaube, immer das wissen immer die wenigsten. Die wichtigste Institution in diesem Verband ist die Bundesversammlung. Und man kann Präsident sein, wer will. Wenn sich die 16 Landesverbände einig sind und sagen, wir wollen die Trainerlizenzen so, dann ist das so. Und dann kann sich derjenige auf den Kopf stellen, wie er will. Oder wenn die Landesverbände sagen, wir wollen nur Spieler aus den Landesverbänden bei der Nationalmannschaft, dann muss der Vorstand das ebenso nach außen tragen. Und es ist nicht seine persönliche Entscheidung, ob er da was gut oder schlecht macht. Er kann dann Argumente finden, kann versuchen, Koalitionen zu bilden, kann versuchen, Mehrheiten zu finden, aber am Ende ist es eben so. Und nicht wie in einer Firma bei der ELF, dass eben eine kleine Gruppe entscheidet und dann wird es so durchgezogen. Also wissen wir alle nicht, was da wirklich dahinter steckt. Und das, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Ne? Und wenn der AfVD sich so entscheidet, dann ist es einfach so. Da wird es Gründe geben und dann dafür das aufzukündigen. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, weil ich glaube, dass der Schuhan die Nationalmannschaft sehr gut geführt hat, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der nächste Bundestrainer das nicht auch nicht genauso gut macht, will ich jetzt auch nicht sagen, weil ich es gar nicht weiß. Da muss man sehen, was passiert. Was mein Thema war in unserem Podcast beim Johannes, da wo ich dann wirklich auch Puls bekam, war, wie kann man bitte, und ich habe das schon mal betont, ich bin kein Marketingfachmann, wie kann man bitte als AFV das als erste Meldung nach einer Bundesversammlung raushauen, ohne vorher mal zu sagen, wir haben eine harmonische Bundesversammlung, wir haben uns sehr tief die Köpfe zusammengesteckt, das neue Präsidium arbeitet so und so gut und da mal mit positiven Zahlen rauszukommen, ob das Finanzzahlen sind, ob das Mitgliederzahlen sind oder sonst irgendwas, aber nach einer Bundesversammlung, wo man eh weiß, dass man angeschlagen ist, rauszukommen und sagen, wir entlassen den Bundestrainer, das war mir ein bisschen zu viel, ne? Wo ich mir dachte, okay, da hat aber jetzt also wirklich wenig Leute mitgedacht. Ne?
Aber die ELF dann irgendwie ein paar Stunden später selber die Meldung rausgehauen. Ne?
Ja, dann hätten sie es halt rausgebracht. Aber also die Reihenfolge passt nicht. Ne? Und ganz ehrlich, Florian, war es notwendig, den jetzt gleich zu entlassen? Hätte man das nicht dort entscheiden können und sagen können, naja, das machen wir dann in 2 Wochen oder sowas. Jetzt arbeiten wir erstmal unsere Sachen ab. Ist das die Prio 1, die du nach einer Bundesversammlung rausbringen willst?
Ja, bitte Carsten.
Es ist ja, ich meine, auf mein Beispiel bezogen, ne? Ich bin nicht Nazio-Trainer, aber ich habe früh bekannt gegeben, dass ich dann halt raus bin, dass man dann halt entsprechend viel Zeit gibt, Nachfolger auszusuchen und so weiter und so fort. Weil nichts hast du ja als Holter die Polter, ne? Und das war ja wirklich Holter die Polter. Wo du denkst, ja, was denn jetzt passiert? Was ist jetzt mit euch los?
Ja, das Argument,
und der Nachfolger hat ja auch noch einen Augenblick gebraucht.
Ne? Das Argument, was da so ein bisschen aus Verbandsseite kam, war ja, dass, dass man sich gewünscht hat, dass der Nazio HC diesen Job alleinig ausfüllt, also nur diesen Job ausfüllt und keine Nebentätigkeit hat. Wo ich mir aber denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen illusorisch. Ich meine, Schuan hat den Job ja mehr oder weniger ehrenamtlich bekleidet. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Er wird bestimmt irgendeine Pauschale gekriegt haben. Als Ehrenamtlicher kannst du ja trotzdem Geld annehmen. Es ist aber nicht die Welt. Und jetzt davon auszugehen, dass ein Coach wie Schuan Fatah nur alleinig die paar Kröten nimmt für ein HC, wo er noch andere Möglichkeiten hat und braucht, finde ich halt auch so ein bisschen komisch, das Argument. Ne? Ich meine, ja, dass er dann zur ERF geht, also für mich war das folgerichtig. Ich meine, da kann er sich international beweisen und ich glaube, das ist auch die perfekte Bühne für ihn. Dass man als Verband nicht möchte, dass man da einen Trainer hatte, der aus der ERF kommt, während man diese ganze Nazio-Geschichte selber wuppt, kann ich aber auch verstehen. Ja?
Aber es war nicht notwendig, das sofort zu machen. Nee. Also das war, die nächste Maßnahme ist, glaube ich, im Juni 25. Ne?
Ja. So, ein bisschen Zeit, ne?
Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber
gut. Ja, ich sehe es auch ein bisschen als vertane Chance. Ne?
Wir sehen halt, wir sehen immer und immer wieder, ehrenamtliche Arbeit ist brutal schwer. Und der Verband, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, einen Verband in der Größenordnung zu führen, ehrenamtlich zu führen. Das wissen wir bei allen. Das ist ja egal, ob das technische Hilfswerk, die Feuerwehren, die schreien ja alle nach Helfern. Und es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die sich bereit erklären, da was zu machen, das im Verband ist oder ob das in den Vereinen ist. Das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn man da mal eine Taskforce bilden würde und sich überlegt, wie kann ich denn das attraktiver machen? Wie finde ich denn vielleicht tatsächlich mal Symbiosen, irgendwas, wo man zusammenarbeiten kann, damit ich meinen Mangel an Personal besser organisieren kann?
Das meine ich mit vertaner Chance, ne? Der Schuan Fatah, ja. Nationalmannschaft, ALVD, gleichzeitig ELF-Coach. Keine große Kollision eventuell, hoffentlich termintechnisch. Aber das wäre so eine Schnittstelle gewesen, wo ich sage, das wäre doch Gold wert gewesen. Das wäre mal ein Anfang gewesen, langsam reinzukommen, diese Koexistenz.
Was ich halt so ein bisschen als Munkeln mitbekommen habe, dass man da so ein bisschen Sorge hatte, dass dann Schuan Fatah dann als HC aus Hamburg dann die Möglichkeit gehabt hätte, dann quasi aus der Nationalmannschaft für die ERF zu rekrutieren. Gut, dazu braucht es die Nationalmannschaft nicht, das ist auch so. Ich meine, wenn man mit Spielern zusammenarbeitet, hat man immer irgendwie als Trainer noch Connection, ob man jetzt dem aktuellen Team noch angehört oder nicht. Man bleibt immer im Touch und da hätte sich die Maus jetzt auch keinen Faden abgebissen.
Also, das mit dem Abwerben, mit dem Rekrutieren, ja, aber jetzt hat in der GFL ein Spieler von den Kempten Comets, wie soll er den nach Hamburg kriegen? Es geht nur mit viel Geld. Ja. Also, dann ist okay, wenn dann der Spieler Profi wird. Also es war jetzt ein Beispiel, ne? Ich habe keine Ahnung, ob bei den Kempten, ich wollte es einfach nur von der Entfernung her, das wäre ja so die maximale Entfernung wahrscheinlich für Hamburg. Wenn er das machen wollte, ja, dann muss er aber auch einen Geldbeutel aufmachen. Ne? Dann muss er auch seinen Ownern erklären, du, ich brauche da jetzt mal 3,50 Euro, weil ich habe da einen der Nationalmannschaft und bla bla blub. Und ja.
Ja, und ELF spielst du nicht auf der Luftmatratze in Stockholm. Also da muss ja noch ein bisschen her. Also, das ist ja...
Naja, klar, da muss irgendwas her. Ne? Also es wird sich auch im Laufe der nächsten Jahre, denke ich, zeigen, ob die ELF denn auch tatsächlich dann den finanziellen Hintergrund hat, zu sagen, ich halte das jetzt noch ein paar Jahre durch, weil ich kann falsch liegen, da müsste sich mal einer äußern dazu. Ich glaube nicht, dass es viele Teams gibt, die mit der 14-0 aus so einer Saison rauskommen.
Nee, ich meine, man sieht es ja jetzt. Nee. Ne? Barcelona hat die Segel gestrichen, das war abzusehen. Bisschen überraschender kamen jetzt die Seamen, Milano, die sagen jetzt, sie machen eine einjährige Pause. Hahaha. Hat man von Leipzig auch gedacht. Also ich glaube, es kann auch nicht Interesse der ERF sein, dann so ein Team zu haben mit einer On-Off-Beziehung. Also entweder bist du drin oder bist draußen. Spricht jetzt auch nicht gerade für die ERF. Man kriegt den Eindruck, die Teams aus dem Dachraum und vielleicht kommen wir auch gleich dazu, das neue Team Nordic Storm, das sind, glaube ich, die Teams, die den Football in der ERF prägen und alles andere ist halt so, ja, nice to have, aber ich glaube nicht, dass sie großartig jetzt Gewinne machen, vom sportlichen Erfolg mal ganz abgesehen.
Ja, dann müssen sie ja Gewinne machen, ne? Irgendwann muss so eine GmbH ja auch mal das unten auswerfen. Ne?
Ja, und jetzt ohne dass ich es interpretieren will, aber ich meine, bei Thunder ist der Mitowner Björn Werner auch ausgestiegen, ne? Und mussten sich neue suchen. Also, ne, Trainerstab wurde mit ausgetauscht, die befreundet waren mit ihm. Kann man jetzt auch halten, was man will von, ne? Also spricht aber auch nicht gerade dafür, dass da alles rund läuft.
Es hat sich ja komplett Football-Bromance zurückgezogen, ja, wo man sich auch die Frage stellt mit Patrick Esume als Commissioner von der Liga und die ziehen sich dann da komplett zurück, ja, und berichten nicht mehr drüber.
Auch da, und da sind wir jetzt im Bereich der Legenden und Mythen, ja, es ist ausdrücklich ein Gerücht, aber angeblich soll der Esume da seine Schäfchen in Form von Geld auch schon ins Trockene bringen. Also. Aber so ja. Gut, Gerüchte müssen wir... Wir genau. Berichten über das, was wir in Artikeln lesen können.
Das wissen wir nicht, ja.
Ich war jemand, der gesagt hat, die ELF ist notwendig, das muss man einfach so sehen. Der AVD hat nichts gemacht. Es musste eine neue Form her, das ist ganz klar. Ob die gleich im ausländischen Bereich hätte sein müssen, weiß ich nicht. Da war ich auch als zu den Anfängen zu wenig mit dabei. Der Patrick hat es gemacht mit dem Chelko Karajca, die haben das gut gemacht, die haben da einfach etwas gemacht, was dringend notwendig war. Das war notwendig. Ich sehe die Entwicklung jetzt leider so ein bisschen Richtung GFL 2.0 gehen. Ne? Das ist, man hat es vielleicht versäumt, da rechtzeitig eine Strategie zu entwickeln, die dem entgegenwirkt. Aber auch da bin ich zu weit weg. Das ist auch meine Spekulation.
Ich meine, es wird nicht von ungefähr kommen, dass einige Vereine, oder Vereine sind es ja nicht, einige Clubs da jetzt eben so eine, ich sag mal, Vereinigung gegründet haben, um ihre Interessen zu vertreten. Spricht ja auch schon mal dafür, dass das nicht alles im Sinne der Teams gelaufen ist, sondern die versuchen da jetzt halt ein Sprachrohr zu entwickeln, um ihre Interessen gewahrt zu sehen. Ne? Und wie gesagt, ich denke eben, für die deutschen Teams war diese Wechselsperre eben halt auch irgendwo ein Dorn im Auge, weil alle anderen Teams haben sowas nicht im europäischen Ausland. Und um da dann wieder Wettbewerbsgleichheit herzustellen, wird es da bestimmt auch so ein bisschen Druck gegeben haben. Inwieweit der jetzt ausschlaggebend war, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Ja, und ich denke, diese Vereinigung ist auch ein Zeichen dafür, dass die Vereine selber oder die Teams, Clubs, wie man es jetzt nennen will, oder GmbHs, dass sie auch ein ureigenes Interesse haben, dass es weitergeht, und das ist für mich ein kleines Zeichen, dass vielleicht noch ein bisschen Festigung da sein könnte. Break-Even-Point jetzt die nächsten 2 Jahre schon zu erwarten, das wäre schön, erwarte ich jetzt persönlich nicht. Und in 5 Jahren werden wir sehr schlau sein, wie es dann mit der ELF ausgegangen ist oder weitergeht.
Da gibt es jetzt auch schon 4 Jahre, ja.
Ja, es sind 2 mehr, als ich ursprünglich gedacht habe.
Aber wie lange sagt man denn, bei einem Startup geht es mit roten Zahlen?
Normalerweise um die 5 Jahre. Ne? Jetzt sind wir, jetzt gehen wir ins vierte Jahr. Also es kommt darauf an, wie du es halt deinen Investoren verkaufst. Ne? Aber klar, irgendwann willst du schwarze Zahlen sehen, und Break-Even-Point heißt ja nicht, dass du da Gewinne machst, sondern dass die schwarze Null steht. Ne? Du machst so viele Einnahmen wie Ausgaben.
Die wollen alle einen Return of Investment, ne? Ganz klar. Ne? Und das muss ja irgendwann kommen. Ne?
Übrigens, lieber Martin, liebe Grüße von Doan Östinger. Der schreibt hier, einer der größten deutschen Football-Coaches, die wir in unserem Land haben. Schön, dich zu sehen, Coach Hanselmann.
Ganz liebe Grüße. Dankeschön, Doan. Und ist ja selber eine Legende. Ist ja selbst jemand, der sicherlich...
Hier grüßen sich die Legenden, ist doch schön.
Ja, ganz, ganz toller Trainer. Ganz, ganz toller Trainer.
Ja, ganz liebe Grüße auch von uns, Doan. Ja, den wollte ich auch mal irgendwann in den Podcast holen. Hat sich noch nicht ergeben.
Ja, das ist eine unterschwellige Einladung übrigens.
Ja. Genau. aber wo wir es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, neue Gründung Nordic Storm. Ich glaube, das wird so das nächste Team sein, was einen gewissen Impact auf die Liga hat, weil ich denke, viele gute Spieler, die wir auch bei uns in der GFL haben, kommen einfach so aus diesem Nordbereich. Ne? Ich meine, da tun sich jetzt Dänemark und Schweden zusammen und bilden da einfach mal ein neues Team.
Ja. Ich bin da noch ein bisschen abwartend, bin eher noch ein bisschen skeptisch. Der dänische Football, glaube ich, ist nicht auf dem Stand wie der deutsche Football.
Aber wir haben viele Legionäre aus Dänemark.
Ja, wir haben aus Dänemark, ne, Dänemark weniger, glaube hauptsächlich Schweden, haben welche, ja. Aber ob das ausreicht, ich weiß es, also man wird sehen. Also es sieht so aus, als hätten sie sehr gute Investoren, wenn ich das so mal sagen darf. Das, was bis jetzt da ist, ist wirklich beeindruckend. Aber man braucht halt auch den Rumpf noch. Ne? Da muss der Rumpf noch sein. Und wir hoffen, dass das funktioniert, dass es gut geht. Und gleichzeitig hoffen, dass die anderen auch stabil bleiben. Also Paris und Madrid ist ja jetzt noch nicht eine Größe, wo man sagt, das ist stabil. Ne? Das kann auch nochmal in die andere Richtung gehen. Also Wien ist stabil, Innsbruck ist stabil, Rheinfire ist stabil.
Aber wo du Rheinfire sagst, die haben ja jetzt in den letzten paar Wochen eben einige Spieler an Nordic Storm halt verloren. Ne? Gerade die Leute, die dort beheimatet sind, sind dort jetzt hin, um in diesem Team zu spielen. Gut, ich meine, bei Rheinfire sind noch mehr gute Leute und ich glaube, die Abteilung Sportdirektion wird da schon adäquaten Ersatz finden. Aber worauf ich hinaus will, ich denke, die Jagdgründe werden dann halt für die ELF-GFL dann auch wieder ein bisschen kleiner, wenn da oben die beiden Länder eben dort Spieler binden, die wir sonst hier gebraucht hätten.
Weil du das sagst, eben Nordic Storm und Rheinfire, das genau meine ich eben mit GFL 2. Da entsteht nichts wirklich Neues.
Ja.
Also das ist das, was ich so habe. Ne? Früher war es Hamburg und Braunschweig, die Blue Devils und die Lions. Da sind die dahin gewechselt, dorthin gewechselt. Dann kann man ja nennen, Kent Anderson und Astros Creighton nach Berlin gegangen. Dann haben die gewonnen. Und das als Stratege einer Liga hätte ich versucht, das zu vermeiden.
Denn das waren immer die Powerhouses.
Ja. Genau, ne? Das hat ja nicht wirklich was gebracht, sondern man hätte Rheinfire eben mal so spielen sollen, hätten sie meinetwegen noch das dritte Mal gewonnen, das vierte Mal, aber irgendwann hätten sie den Umbruch machen müssen, so wie wir das von NFL-Teams kennen oder auch von anderen Teams, wo du sagst, jetzt müssen wir mal einen Umbruch machen. Und dann hätte sich das mal anderweitig erledigt und vielleicht finanziell anspruchsloser so gemacht. Ich habe halt immer Angst, dass da, das ist wieder auf den regionalen, nationalen Offense- und Defense-Line-Leuten und Linebackern ausgetragen wird, die halt dann für Umme spielen und denen wird irgendwas versprochen wird und dann, naja, dann sind sie froh, dass sie dabei sind. Und das finde ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man das ganz vernünftig aufbaut, irgendwann jeder in einer GmbH mal einen 520-Euro-Job hat und vielleicht auch irgendwann mal mehr als das nur hat. Und das sehe ich gerade so ein bisschen davon schwimmen durch dieses Wechseln, weil es wieder nur eine gewisse Anzahl ist an Spielern, die hohe Gehälter fordert, die dann plötzlich mal kriegt. Und man sich dann wundert, wo das ganze Geld hingekommen ist.
Ja, der Kuchen bleibt gleich
groß. Einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Ja, der Kuchen bleibt gleich groß, aber die Leute, die was vom Kuchen haben wollen, werden immer mehr.
Ja, ist aber wahrscheinlich in allen Sportarten so. Ich glaube, dass im Volleyball, im Handball, im Fußball die Spitze, auch im Football die Spitze hörst du, aber auch in der Fußball-Bundesliga glaube ich, gibt es noch Spieler, die für unter 1 Million Euro im Jahr Fußball spielen.
Ja, was mich so ein bisschen an der Qualität der ERF zweifeln lässt, ist einerseits der Umstand, dass halt viele deutsche Spieler, die in der ERF gespielt haben, auch wieder zurückgehen in die GFL. Da sieht man ja auch wieder so
eine, viel, ja, das stimmt, ja.
So eine Welle, die zurückkommt. Und dann aber auch die amerikanischen Coaches, die jedes Jahr neu präsentiert werden, die dann aber maximal eine Saison bleiben und dann wieder gehen. Da hast du eine sehr hohe Fluktuation und
das ist kein Aufbau, ne?
Genau, da ist kein Aufbau, da ist keine Konstanz drin, da wird nicht ein richtiges Programm gefahren, was irgendwie nachhaltig wäre. Und plus die Liga an sich kümmert sich nicht um eine Jugendarbeit. So mancher ERF-Team tut es in verschiedenster Form. Ryan Fire hat ja jetzt da im Flag Football, ne, diese Firecats zusammen mit diesem Panther gegründet.
Was bringt es? So, ich will es jetzt mal wirklich ein bisschen ketzerisch sagen. Was bringt so ein Flag Football jetzt den Düsseldorf Bulldozern, Düsseldorf Panther und so weiter? Ne? Gar nichts. Ne? Also null. Und die ELF wird sich weiterhin an dem Jugendprogramm der Panther bedienen und nicht eine Firecats. Also diese Zusammenarbeit ist schön, die ist lobenswert und das ist sicherlich der Schritt in die richtige Richtung. Da bin ich komplett bei dir, aber jetzt mal faktisch mal Sachen auf den Tisch gelegt. Wie viele Spieler sind von diesen Firecats in 5 Jahren bei Ryan Fire?
Spielfähig.
Marsten, auf geht's, Carsten. Los.
Also ich würde mal locker sagen, mindestens einer 40 zum Tryout und geht heul nach Hause.
Also thanks for coming, grab a T-Shirt.
Also hier in Berlin gab es die Bestrebung von Thunder, so wurde es mir angetragen. Also Thunder hat ja einen Verein gegründet, die Lightnings. Und die Lightnings sind ja das Flag-Programm ehemals Adler. Und die wollten jetzt eine U19-Mannschaft aufmachen, wo man vermutet hat, dass sie die Adler übernehmen wollen. Es war auch ein Gespräch, dass es wieder der Coach Zack machen soll, der ehemalige Headcoach der Adler. Aber letztendlich hat man sich dann doch dagegen entschieden, weil wohl doch ein zu heißes Eisen. Also man kriegt schon mit, so gewisse Bestrebungen der Vereine gibt es schon, um irgendwo Fuß zu fassen, aber nicht von der Liga organisiert.
Ja, da möchte ich aber auch einhaken. Das finde ich gut, hätte ich auch kein Problem damit. Aber wenn du dann die billige Nummer des Vereins, der Vereinsstruktur nutzt, und die Trainer ehrenamtlich arbeiten lässt und dann amerikanische Trainer aus den USA holt, sie dann in den ELF-Teams arbeiten. Nein, das ist schon.
Bin ich absolut bei
das
dir.
Ist schon ein bisschen zweifelhaft, oder?
Bin ich absolut bei dir. Ich habe auch den Eindruck, dass man dann versucht, über dieses Flag-Programm dann auch an Fördertöpfe zu kommen, um mehr Geld generieren zu können.
Ah, da kommen wir jetzt hin.
Ja,
jetzt wird ein Schuh draus.
Und natürlich kannst du dann über so ein e.V. natürlich dann halt auch Geld für die Coaches dann halt rausholen. Ne?
Beziehungsweise die Spieler entlohnen in Form von Übungsleiterentschädigung etc. pp.
Ja, Übungsleiter, Fahrtkostenpauschalen und. Ja, aber da muss ich euch sagen, das mag im ersten Moment funktionieren, aber die Finanzämter in Deutschland sind nicht blöd.
Versuchen kann man es. Ich meine, nicht umsonst war der Zoll zum Beispiel auch in Hamburg mal vorstellig. Ich meine, sie haben nichts gefunden, aber man guckt schon so ein bisschen drauf.
Also da wäre ich vorsichtig mit so, wie nennt man das? Da gibt es so einen Ausdruck für diese Geschäfte, die sind schwierig. Vielleicht sollte man es generell wieder als Vereine machen, aber dann, wenn es ein Verein ist, dann musst du eine Versammlung haben, dann kannst du nicht bestimmen, wie was ist und so weiter. Ich glaube, dass das ganze Thema schwierig ist. Ich verstehe natürlich, dass die ELF Spieler braucht. Die braucht junge Spieler, die braucht Spielertalente. Das ist alles klar. Und der Verband braucht sie auch. Ja, aber der Verband bildet sie aus. Und da wird es dann irgendwann doof. Da wird es irgendwann, wo man sagt, naja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Wo kommt da was her? Ich habe auch keine Ahnung, aber ich persönlich, ich würde als Verein prüfen lassen, ob ich einen Spieler dazu verpflichten kann, dass wenn er außerhalb des Verbandes wechselt, mir eine Vergütung bezahlen muss. Keine Ahnung, ob das geht. Also, ne, das ist jetzt ganz ketzerisch, Ich würde aber das ja mal juristisch prüfen lassen, ob ich denn zu einem Spieler sagen kann, wenn du innerhalb der Verbandsstruktur wechselst, die für mich zuständig ist, dann ist das in Ordnung. Wenn du außerhalb der Verbandsstruktur wechselst, dann müsstest du mir etwas zurückbezahlen.
Ja, meine
Keine
Idee,
Ahnung, ob das geht.
Meine Idee war ja mal, ich weiß nicht, ob das juristisch, also dass das so durchsetzbar ist, aber eigentlich müsste es gehen. Du hast ja eine gewisse Vertragsfreiheit oder eine Gestaltungsfreiheit deiner Verträge. Warum machst du als Verein das nicht so, dass du eine gewisse Laufzeit für deinen Vertrag festlegst, meinetwegen 2 Jahre, so wie es Fitnessstudios auch machen. Und dann sagst du, okay, wenn du aber früher raus willst, dann musst mir irgendjemand, ob das du bist oder der Verein, der dich haben will, mir die Differenz zum Vertragsende bezahlen.
Es geht, weiß ich nicht. Also weil wir ja immer von gemeinnützigen Vereinen sprechen. Mhm. Also da muss man aufpassen, das ist jetzt kein Geschäftsgebaren. Das müsste alles geprüft werden. Aber da sind wir jetzt wieder so weit. Warum prüft der Verband das nicht für seine Vereine?
Da würde ich aber gerne noch einwerfen, die meisten GFL-Teams sind keine EVs mehr. Die sind ja mittlerweile auch irgendwelche Betriebsformen, um halt Gewinne zu generieren. Beziehungsweise da hast du dann halt irgendwie...
Also ich kenne Wirtschaftsbetrieb getreut von Ideenbetrieben, aber nicht die GFJ-Teams. Die sind immer noch EV.
Ja.
Na, aber auch die GFL-Mannschaften doch, oder? Gibt es in der GFL überhaupt noch eine GmbH?
Na, wenn sie Einnahmen generieren würden, brauchen sie irgendwelche, zumindest Fördervereine.
Ja, der Verein, ja, aber der Verein hat ja die Möglichkeit. Der Verein hat einen Wirtschaftsbetrieb, einen ideellen Betrieb. Mhm. Also das ist alles, und ein Sportbetrieb. Also das ist alles klar, vom Finanzamt auch geregelt. Und wenn der Wirtschaftsbetrieb greift, dann ist er steuerfällig und. Also das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, früher hat man das aber ausgegliedert, weil das eben bestimmte Summen überschritten hat. Aber ich kenne, sind denn
New York Alliance.
Sind die noch eine GmbH?
Die sind, das mag sein, ne? Sind die noch eine GmbH, ne? Und die GmbH gehört dann halt zum gewissen Teil dann noch halt den Braunschweig Lions als Verein. Mhm. Ja, okay. Aber Ich sehe noch eine andere Handhabe, das war auch so ein Punkt gewesen für einen Verband zu sagen, hey, wir bilden die Jugendlichen aus, ja klar, du kannst sie von uns einfach nehmen, per Handaufschlag, ja, aber wie wäre es, wenn wir da zusammenkommen und ihr uns unterstützt, damit wir zielgerichtet für euch ausbilden können, nicht wahr? Das wäre auch so ein Diskussionspunkt gewesen.
Ja, aber da sind sie ja frei, ne? Das kann die ELF ja genauso müssen wir jetzt einseitig sagen, nee, müssen wir nicht. Es wäre nur ein Gentleman Agreement. Ja. Müssen wir nicht.
Ja.
Ich denke, da muss der Verband schon seine Vereine schützen. Also da hat er eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und da mal ein paar Juristen zusammenzusetzen, die mal überlegen, was könnten wir denn da, welches Konstrukt könnten wir denn da anwenden? Also mir fällt immer nur dieses eine ein, dass man sagt, wenn du außerhalb wechselst, musst du was zurückbezahlen, das juristisch geht. Keine Ahnung.
Müssen wir mal prüfen, so wie du gesagt hast. Aber das ist ja so eine Zwangskomponente. Eigentlich müssten die Verbandsteams gucken, dass sie sexier werden, dass sie den Spielern was zu bieten haben, was die EF nicht bieten kann, damit gar keiner erst auf die Idee kommt, dahin zu gehen. Das ist ein sehr schwieriger Weg und ich glaube, sie versuchen auch schon einiges. Ne? Sie fahren Qualitätsprogramme, um sich nach außen hin schon einheitlicher darzustellen, professioneller darzustellen. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber dieser Schritt muss gemacht werden.
Genau. Also da bin ich ganz bei dir.
So, war das schon zum Thema EF oder?
Ja, Johannes, du bist dran.
Ja, also ich denke, wir waren jetzt auch schon über 1,5 Stunden. Von dem her denke ich mal, ist auch gut, wenn wir Richtung Ende kommen.
Bist du müde?
Naja.
Die Augen sind schon kleiner.
Wir sind jetzt voll drin.
Ja, wollte gerade sagen, wir sind gerade warm. Das war das Warm-up, Baby.
Ja, ich trinke schon mal eine Stunde. Oder?
Johannes, nein.
Ich kann mich auch ausklinken. Ja, ihr könnt dann noch weitermachen. Ja.
Entschuldigung, viertes Quarter.
Overtime.
Steht 0-0, mein Freund.
Ja, nee, steht also. 0-0. Ja, ja. Ich meine, das Einzige, was ich noch kurz erwähnen wollte, die ELF hat jetzt eben verkündet, dass es jetzt 4 Divisionen geben wird mit jeweils 4 Mannschaften. Das wird dann auch nochmal irgendwie einen gewissen Einfluss dann haben. Bisher waren es immer 3 Divisionen. Mal schauen, wo sich da dann hinentwickeln wird.
Also ich denke, die Hausaufgabe der ELF wird sein, wie sie ihre eigenen Teams auf ein Niveau kriegt, damit das Ganze spannender wird.
Ja, weil mit ein bisschen Event und so kriegst du bei Nordic ein bisschen hin für die ersten zwei Heimspiele, aber wenn dann Weinfeier hinkommt und die 70-0 abschlachtet unter Umständen beispielsweise, ne, dann werden die Zuschauer beim nächsten Mal vielleicht dann auch sagen, naja, muss ich mir nicht unbedingt antun. Ja, das ist ja auch unattraktiv.
Carsten, weißt du, wie die Zuschauer denn überhaupt in Dänemark sind? Wie viel kommen denn zu dem Endspiel in Dänemark? Also haben die denn da Potenzial, dass die wirklich auch da mal 20.000 Leute ins Stadion kriegen?
Nee. Also was ich aus Dänemark gekriegt habe, das war wirklich nicht wirklich.
Also Dänemark an sich ist jetzt auch nicht das bevölkerungsreichste Land in Europa, ne? Muss man auch mal festhalten. Es ist alles sehr, sehr weit.
Also ich habe keine Ahnung, was hat denn der Bowl bei denen? Haben die da 5.000, 6.000 Leute, wenn die denn ihren Bowl ausgespielt haben?
Müsste ich mal selber googeln, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr raus, aber Dänemark hat gerade mal ein bisschen mehr Einwohner als Berlin.
Oh.
Ja, okay. 6 Millionen. Meine,
darum geht es ja am Ende auch. Ne? Wenn wir von Kontakten sprechen, wenn wir von Sponsoring, wenn wir von Finanzmöglichkeiten sprechen, dann müssen da ja auch gute Spiele kommen, wenn das im Fernsehen gezeigt wird. Ne?
Ja, was ich halt sehr spannend finde, ist, dass Nordic Storm ja zwei Standorte haben wird. Ne? Einmal Kopenhagen und einmal Stockholm, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, ich meine, mit der Fähre bist du in 40 Minuten drüben, aber es sind zwei Standorte, es sind zwei Länder. Da jetzt ein Team zu vereinigen plus die Zuschauer da immer hin und her zu switchen, wird, also ist herausfordernd. Also ich finde es interessant. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Es wird im ersten Jahr gut. Madrid ist gut geworden, Paris ist gut geworden, München ist gut geworden. Ich glaube da schon dran, dass das funktioniert. Die Nachhaltigkeit, ne? Also das moderne Wort Nachhaltigkeit gilt da halt auch, Marcel, auch dieses Jahr muss Madrid liefern.
Marcel schreibt gerade 2.000 bis 3.000 Zuschauer.
Okay.
Ja, also hast du teilweise bei GFL-Spielen hast du mehr, ne? Also teilweise.
Aber die spielen jetzt in dem Stadion in Kopenhagen mit über 13.500 Zuschauern.
Ja, vielleicht schaffen sie es hin. Also es geht immer um die Nachhaltigkeit, um den Return of Investment bei solchen Projekten. Aber das muss ich jetzt sagen, mein Betrieb ist schon sehr alt. Wenn ihr sagt, was das normal ist, dass man bei einem Startup 5 Jahre rechnet, dann hat die ELF ja noch 1-2 Jahre.
Da wirklich naja, aber wenn schon so eine gewisse Tendenz abzusehen ist, ne? Also von der ELF hieß es, auf Anfrage, das habe ich irgendwo gelesen, dass dieses Jahr medial das Schlechteste war. Man gibt da so ein bisschen die Schuld der EM und Olympia. Nur weiß ich nicht, ob der Standard-Football-Fan Olympia und EM schaut, keine Ahnung. Ich meine, wenn innerhalb dieser 5 Jahre schon der Trend schlecht wird, dann, ne, man hat es jetzt da in Prag gesehen, die sind schon in Schwierigkeiten gekommen, Leipzig wurde nicht weiter fortgeführt, Barcelona hat's weggerissen. Wenn man halt schon merkt, dass innerhalb dieser 5 Jahre so eine Schieflage reinkommt, dass das nicht absehbar ist, dass man das Geld wieder reinholt, dann zieht man halt vorher schon den Stecker. Und bei 3.000 Zuschauern, ich meine, in dem Fall ist Football ein Produkt, was konsumiert werden soll. Und wenn die Konsumenten nicht da sind, dann rechnet sich das nicht. Bei uns in den Vereinen ist es was anderes. Da gerade auch in den unteren Ligen, da machst du das ja halt zum anderen Zweck. Aber wenn dann halt in so einem Konsumgeschäft der Konsument fehlt, dann wird es halt doof.
Die Feier ja nicht alleine überleben mit den Zuschauerzahlen, oder?
Nee, die brauchen Gegner. Ganz einfach. Also mit den Zuschauerzahlen können sie lange überleben, weil die Rheinfire-Fans sind wahnsinnig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und sobald da irgendwas mit Rheinfire draufsteht, machen die ihr Portemonnaie aus und verkaufen dir noch das Portemonnaie, damit sie den Jersey kaufen können. Die sind wahnsinnig, die sind wirklich manisch, deswegen heißen sie auch so.
Marcel im Chat korrigiert mich nochmal, es ist Malmö und nicht Stockholm, sorry. Geografie war nicht mein bestes Fach. Und die 3000 Zuschauer bezogen sich auf die Kopenhagen Towers, um das nochmal zu
erzählen. Ja, das ist so das Top-Team in Dänemark, denke ich, oder?
Ja, in der Hauptstadt.
Und das ist aber beim Bowl oder ist das im Durchschnitt? Haben die das durchschnittlich oder haben das beim Bowl?
Das kann ich dir gerade nicht sagen, aber also wenn es Durchschnitt wäre, wäre schon okay. Aber genau. Da Kopenhagen eben ja auch eben die Hauptstadt ist, naja.
Ja, kann man es ein bisschen vergleichen, so mit alten Hamburger Zahlen, German Bowl in Hamburg, das war ja auch irgendwas Fünfstelliges. Ich bin noch einer.
Welcher denn? Der 99, glaube ich, der war bei fast 30.000 Zuschauern, der war irre.
Der war ja fünfstellig, ne?
Ja, der war richtig gut, ja. Ja, auch so immer, Braunschweig hatten auch 20.000 Leute im Stadion, wenn da ein German Bowl war. Also wir hatten schon gute Zahlen, ne? Und ich erinnere mich auch an Spiele in Braunschweig mit 10.000 Zuschauern. Also da, wir hatten eine tolle Zeit da, ne? Dann Braunschweig hatte ja dieses tolle Modell mit den Konzerten auch, ne? Die haben dann immer gleichzeitig Musikkonzerte gemacht. Es war so eine, die haben die Karten doppelt, also verkauft Karte mit Musik und Football. Und dann hatten die da auch weit über 10.000 Leute im Stadion. Also das waren schon auch tolle Zahlen. Ne? Darum ist wahrscheinlich American Football auch in Deutschland mit am stärksten in Europa.
Ja, aber ich finde halt die Zahlen zum German Bowl halt auch sehr bedenklich. Da kriegst du dann halt 8.000 Leute dann zum Top-Event des deutschen Vereinsfootballs.
Ja.
Und wenn ich mir dann halt Rostock angucke, die dann einmal so einen Stadiontag machen und die machen die Hütte mit 12.000 voll
Das ist stark,
und,
ne?
die spielen halt zweite Bundesliga.
Dresden auch, ne?
Dresden
Dresden
kriegt die
auch,
Hütte auch
wenn die
voll,
ins
ja.
große Stadion gehen, dann haben die Top-Zahlen. Ne? Also ja, aber nochmal, AVD hat es jahrzehntelang
Ja.
versäumt, das mitzunehmen und dann kommt eben irgendwann jemand wie der Patrick und sagt, hey, das geht jetzt so weiter. Und mir ging es genauso. Mir ging es zu diesem Zeitpunkt ganz genauso. Du bist frustriert als Trainer, du und als jemand, der Football wirklich mit Leidenschaft betreibt, der dann sagt, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht immer so weitergehen, da muss doch mal irgendwas Neues kommen. Und dann, klar, dann war die ELF schon das Richtige.
Ja, und ich denke auch, dass die ELF mit einen Teil dazu beigetragen hat, dass Huber abgewählt worden ist. Aber gut, seine eigenen Eskapaden haben da noch genug beigetragen, aber gut, dass er jetzt weg ist. Und ja, wir haben ja durch die ELF eben auch einiges an Veränderungen bei uns im AVD mitgekriegt. Und es ist halt so, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft und hätten wir keine Konkurrenz gehabt, dann würden wir uns immer noch im Kreis bewegen.
Ja, für mich sind im AVD vorsichtig, vorsichtig. Zu viele Menschen, die sich's zu einfach machen und sagen, das geht vorbei und dann ist der AVD wieder die Nummer eins.
Ich wollte,
Ich.
ja, das
25 Jahre Huber, die müssen erstmal sich rauswachsen. Ne? Das ist ja so. Das ist ja, der Huber kam ja nicht irgendwann 98 einfach mal an und sagte, hoppla, hier bin ich. Und alle haben gesagt, okay, ist jetzt halt so. Ne? Der wurde ja, sag ich mal, reingewählt und diese Strukturen sind ja mit ihm gewachsen.
Ich
Ne?
befürchte
Und
aber jetzt so einen ähnlichen Effekt jetzt halt auch mit dem neuen Präsidenten. Ich meine, er wurde jetzt wiedergewählt. Ich glaube, es gab keinen Gegenkandidaten, weil es wahrscheinlich auch keiner machen will. Und dann wird Fuhrt das wahrscheinlich die nächsten 12 Jahre machen. Und ich möchte es nicht beschreiben und ich will ihm auch nichts unterstellen, dass er sich dann vielleicht auch wieder so eine gewisse Gemütlichkeit dann einstellt oder ein gewisser Stillstand einstellt. Aber was du jetzt ja auch gerade beschrieben hast, ne, hoffen, dass das Problem vorbeigeht, das finde ich, sieht man auch an einer anderen Stelle, weil wir hatten vor einiger Zeit dann mal so einen Brief vom Peter Springwald aus NRW dann hier mal vorgelesen, wo es dann halt hieß, naja, es gibt so ein gewisses Jugendproblem, aber die U16 oder die U13 sieht doch schon wieder ganz gut aus und dann haben wir in 2, 3 Jahren wieder eine funktionierende U16. Also man hofft einfach, dass das Problem sich von selbst erledigt. Die Leute werden halt schon kommen. Und nein, so funktioniert Problembeseitigung nicht.
nein, so funktioniert es nicht. Da gebe ich dir 100% recht. Wir müssen immer bedenken, dass wir aber natürlich mit Ehrenamtlern arbeiten. Und da kannst du eine tolle Strategie aufarbeiten. Aber wenn der sagt, du ja, am Montag haben wir Strategiesitzung, aber da ist gerade bei mir Schwiegermutter und Geburtstag, dann ist es so. Und dann darf man da niemandem böse sein, sondern dann ist das so. Und dann müssen wir einfach geduldig sein. Und das sind die Probleme aller Verbände. Da sind wir nicht
Ja.
der einzige Verband. Das sind Dinge, die müsste jetzt wieder beim DOSB, an den DOSB adressiert werden und an die Landesverbände, also die großen, nicht die Landesverbände, sondern es reicht eben nicht aus, wenn du dann ein Jahr des Ehrenamts ausschreibst und überall einen
Ja.
Ehrenamtssticker drauf machst. Das genügt nicht, sondern da bedarf es schon auch mal einer Überlegung, wie reformiere ich mein Vereinswesen? Denn das gibt es auch seit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Also vor dem Zweiten Weltkrieg gibt es in Deutschland dieses Vereinswesen von Vater Jahn, Friedrich Jahn, der das eingeführt hat. Und da muss man schon auch mal fragen dürfen. Und man kann die ELF nichts dafür, also gar nichts dafür, sondern man muss dann auch mal fragen dürfen, lieber Deutscher Olympische Sportbund, nicht nur die olympischen Sportarten, sondern denen geht es ja auch dreckig. Das ist ja nicht so, dass die Turnverbände Juhu schreien und die Volleyballverbände Juhu schreien, sondern gibt es denn auch mal eine Möglichkeit, eine Reform des Ganzen anzudenken, ohne jetzt eine Revolution daraus machen zu wollen. Eine Reform, und mein Beispiel, ich will es ja nicht ohne Beispiel lassen, sondern ich will dann gleich auch was mitliefern. Mein Beispiel ist immer, ich weiß nicht, ob es das woanders gibt, hier in Bayern gibt es wie heißen die, Johannes, diese Büros, wo kleine Gemeinden zusammengefasst werden, Verwaltungsgemeinschaften, ja, wo du eben, wenn du einen ehrenamtlichen Bürgermeister hast, wo du halt hingehst, wenn du deinen Pass verlängern lassen musst. Und da frage ich schon auch mal nach, gäbe es denn nicht die Möglichkeit, dass man Vereinsgemeinschaften bildet, wo eine hauptamtliche Person sitzt, die dann die Passbeantragung macht für Fußball, Volleyball und so weiter. Und das nicht immer im Wohnzimmer von irgendeinem gemacht werden muss. Also das wäre jetzt damals so eher meine Forderung an die ganz, ganz großen Verbände. Oder aber, wenn einer die Schnauze voll hat, als kleiner Verband sagt, das mache ich selber, das kriege ich hin. Aber da fehlen uns wahrscheinlich die amtlichen Leute und der finanzielle Hintergrund, um das wirklich zu machen.
Ja, Kräftebündelung, Standards schaffen, ne? Mitgliederverwaltung zum Beispiel,
ja,
dass man
ja,
solche
ja.
Sachen hat.
Genau das sind die Themen, damit es nicht wieder, und dann hört einer auf, weil er sauer ist, und dann liegt die ganze Verwaltung bei dem im Wohnzimmer und keiner kommt mehr dran und fängt wieder an, das neu aufzubauen. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass Vereine, ja, da haben wir die Unterlagen nicht und so weiter. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht.
Krefeld Beispiel, wir haben einen Steuerberater, der hat sich auf Vereine spezialisiert. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, ja, aber so ein Wissen muss man auch mal anderen mal weitergeben. Ganz, ganz als Verband genau. Sagen, da gibt es Möglichkeiten. Übrigens, ihr habt Probleme mit der Steuerverwaltung, macht das so ganz beispielsweise.
Genau. Ja. Ne? Die einzige Möglichkeit,
das ist völlig wurscht, ob das der Steuerberater, ob der Verein aus Düsseldorf, aus Köln ist, wenn es in NRW einen Steuerberater für Vereine gibt, dann müssten alle dahin.
Die einzige Möglichkeit für Footballteams ist ja momentan dann, sich eher dann so einen Großverein, einen Hauptverein anzuschließen und da als Abteilung ihr Dasein zu fristen. Dann hast du nicht viel Mitsprache oder Gestaltungsfreiraum, musst dich dann halt Weisungen fügen. Aber so kann man dann zumindest immer sagen, okay, die Verwaltung ist dann nicht unser Bier, das macht dann halt jemand anders.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich mache das jetzt schon so lange. Ich habe dann eben auch erlebt, dass dann plötzlich aber die zweite Fußballmannschaft plötzlich mehr Freiplätze braucht.
Ja.
Und dann musst du mit einer Jugendmannschaft weichen, weil in der großen Mitgliederversammlung wird es demokratisch dann eben auch so entschieden. Ne? Aber auch ein Punkt, weshalb die ELF da ist. Wie viele Footballvereine kennt ihr denn, die eine eigene Sportanlage haben?
Naja, nur ist es aber so, dass es, also wenn man jetzt zum Beispiel Thunder nimmt, ich weiß nicht, ob sie immer noch auf irgendeiner Wiese in Mariendorf trainieren. Es ist ja so, dass die ELF-Teams ja auch nicht im Geld schwimmen und die müssen halt gucken, wo sie ihren Platz herkriegen. Sie müssen
ihn bezahlen. Ich meine jetzt Vereine, nicht die ELF, die würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber American Football gibt es seit 1978, 79.
Okay, da ist es halt so, dass es nur ganz, ganz wenige Teams gibt, die das Glück haben, so wie die Adler, dass sie Pächter eines Platzes sein können, den sie selbst, also alleinig benutzen können, ja, wo sie auch alleiniges Zugriffsrecht auf die Räumlichkeiten haben. Das hat kaum Verein.
Und wenn es welche gibt, die sind unterklassig und der Platz ist dann meistens aus Goodwill abgegeben worden, damit die Stadt ihn nicht sanieren muss.
Naja, anderes Beispiel, also blühendes Beispiel. Königsbrunn Ents, Bayern, ist in Augsburg. Die Königsbrunn Ents haben auch schon mal in der ersten Bundesliga gespielt. Da habe ich noch selber gespielt, habe ich gegen die gespielt. Die Königsbrunn Ents hatten damals schon dieses kleine Stadion, in dem sie eingemietet waren und haben gespielt und haben einen Sportplatz, also nicht den eigenen, sondern mit einem Fußballverein zusammen. Zwischenzeitlich haben sie aber die Königsbrunn Ents irgendwann gesagt, stopp. Wir zahlen nicht mehr für unsere Importspieler, nur damit wir in der ersten Liga spielen. Das ist uns völlig egal. Wir spielen in einer Liga, die für uns passt, aber wir werden die Voraussetzungen schaffen für ein gutes Footballteam. Und jetzt müsst ihr mal euch das Trainingsgelände der Königsbrunn 1 anschauen. Da tränen euch die Augen. Wir haben einen Kunstrasenplatz mit Markierungen. Die haben einen eigenen Rasenplatz. Das nennt man das 1 Field. Und da trainieren nur die 1 drauf, wann immer sie wollen, wie sie wollen. 2 Footballtore dort, ein Videoturm dort. Die haben Umkleiden für American Football, nagelneu. Nagelneu gebaut, natürlich mit der Stadt, über 20 Jahre, bla bla bla, ist alles klar. Die haben dort in diesem Clubgebäude Veranstaltungsräume, die haben Meetingräume, die haben einen Equipmentraum, der richtig gut ist, die haben einen Physioraum, die haben ein Coaches Office, die haben ein Vorstandsbüro. Da falle ich jedes Mal vom Glauben ab. Super Anlage. Spielen jetzt in der 3., 4. Liga, ich weiß es nicht mal, aber der Peter Neuner ist da der Vorstand und der Thorsten Kalb ist der Trainer, zwei tolle Typen, die einfach diese Philosophie verfolgen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich gehe mit der Jugendauswahl da wirklich sehr gerne hin, weil du alles hast.
Nun könnte ich mir aber vorstellen, dass es machbar ist in so einer Region, wo du dann halt auch einen anderen Draht zur Kommunalverwaltung
hast. Nein, ich glaube, es ist überall machbar.
Naja, also wenn ich jetzt in Berlin gucke, wo der Platz sehr begrenzt ist, also da kannst du keine neuen Plätze einfach so hinzimmern. Wir haben sehr viele Vereine, die sich um die Plätze kümmern und du hast eine Verwaltung, die, sage ich mal, naja, abgestumpft will ich jetzt nicht sagen, aber sie haben halt eine Menge Probleme.
Wobei Berlin ja auch sehr grün sein soll.
Ja, aber du kriegst ja nicht einfach so jetzt einen neuen Sportplatz irgendwo hingebaut. Ne? Wenn ich jetzt als
Fußballverein... Ja, das glaube ich. Also ja... Da wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, mal gucken, wie viele wirklich funktionierende Fußballvereine gibt es denn noch irgendwo und sich da mal mit anhängen. Ist einfach nur mal so eine Idee. Also ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten, wo wir weiterkommen können und wo wir wirklich auch als Fußballmannschaften uns mal ein Statement setzen können und mal ein Home haben, ein eigenes Heim haben. Das fände ich jetzt auch wichtig für unsere gesamte Sportkultur.
Ja, und ich glaube, ein großer Punkt für uns als Footballverein ist, ein normaler Footballverein, der vielleicht eine Herrenmannschaft hat, vielleicht 2 Jugendmannschaften, da bist du teilweise mit 150 Aktiven da, im Gegensatz zu einem Fußballverein, der mit 3 Mannschaften 40 hat.
Na, unter Umständen. Um ein anderes Beispiel zu bringen, warum es in einer Großstadt für Football vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Also bei den Bears war es ja so, die sind innerhalb eines Hochhausgebiets. Ja? Denen wurde eine ganze Zeit lang untersagt, dort mit Stadionsprecher und Musik zu arbeiten, weil sich Anwohner beschwert haben. Ne? Dann reichen die Beschwerde ein, klagen dagegen, kriegen Recht, weil es eine gewisse Dezibelzahl überschreitet. Das ist ein Problem, was vielleicht ländlichere Gegenden nicht so haben. Ja,
aber wir tun jetzt eins, und verwarne ich, also natürlich hast du in allem Recht, Florian, aber wir tun jetzt eins, wir suchen laute Gründe, warum es nicht geht und suchen zu wenige Gründe und Möglichkeiten, was könnte funktionieren.
Absolut.
Und ich wollte das einfach mal sagen, dass es sowas gibt und dass wir uns da oftmals der 3. Liga mehr um Importspieler kümmern, als um eine Vereinskultur.
Ja, ich bin da auch völlig bei dir und ich würde halt auch sagen, es lohnt sich als Verein auch immer Kontakt zur lokalen Verwaltung bzw. Politik aufzunehmen und das Anliegen näher zu bringen. Es kann manchmal sehr ermüdend sein. Ich würde sowas auch nicht machen wollen, aber es ist halt unumgänglich, wenn du halt gesehen werden willst, musst du halt vorstellig werden und dort auch erzählen, warum es jetzt sinnvoll ist, ein Footballteam dort zu unterhalten und denen so einen gewissen Platz zu geben. Ja, da bin ich völlig
bei dir. Immer dran denken, dass dein Gegenüber am längeren Hebel sitzt und immer nett und freundlich sein. Das hat man bei den Panthern gehabt, Arena Sportpark. Ne? Martin kennt den wahrscheinlich noch ganz gut. Da gab es ja auch einen Kunstrasen, gerüchteweise gehörte der Fortuna. Und dann einen Anruf später vom Vorstand stellte sich aus, der gehört gar nicht Fortuna, da durften wir dann auch mal rauf. Der war beheizt im Winter. Auf einmal funktionierte das. Manchmal hilft auch einfach mal anrufen. Ne? Und viele ergeben sich den Schicksal und fragen mal
nicht nach. Und so weiter. Nicht unbedingt Coaches-Ding, aber...
Ja. Aber ich sehe, der Johannes kriegt immer kleinere Augen hier, der pennt uns hier gleich weg.
Ja. Wir sind bei dir, nein.
Verlängerung zu Ende. Aber es war schön. Es ist einfach schön.
Ja, Leute, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder sehr kurzweilig. Zack, sind auf einmal wieder 2 Stunden rum. Wo ist die Zeit geblieben? Vielen Dank, dass ihr es nochmal möglich gemacht habt, so kurz vor Jahresende. Und ich hatte mit Johannes heute nochmal gesprochen. Ihr könnt ja nochmal auf die Idee rumkauen, vielleicht sowas einmal im Quartal zu machen, wenn es der Zeitplan erlaubt. Weil ich finde, unsere Gespräche finde ich echt gut. Also die haben auch einen gewissen Mehrwert, auch für mich und ich denke für die Zuhörer sowieso. Und ich wäre voll dafür. Könnt ihr mal mitnehmen in die Weihnachtspause.
Ins neue Jahr. Alle Fälle, Johannes, oder? Klingt doch gut.
Ja, die Zeit ist ja oft das Thema, Martin. Vor allem bei dir dann.
Ja, bei mir ist immer die Zeit das Problem. Ja, ich.
Aber ja, wenn wir das Teil hinbekommen, können wir das gerne machen, dass wir anfangen.
Johannes, als Vorwarnung, beim nächsten Mal nehmen wir die BSU 2025 auseinander. Freu dich drauf.
Nächstes Mal nimmst du einen Energy Drink mit, okay?
Ja, alles klar.
Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch frohe Weihnachten. Hier kannst du Johannes dann quasi einen Cut machen. Ich mache hier kurz nochmal Sendungsvorsprung für unsere Zuhörer. Wir werden am Dienstag bei uns die Five Guys nochmal am Start haben. Und ich werde einen Tag später nochmal ein Gespräch mit Björn Siegelko haben. Und dann ist Weihnachten. Und ich wünsche allen frohen Weihnachten und hört weiterhin die Couch Potatoes, hört weiterhin Football Haut nah und abonniert beide Podcasts, dann wisst ihr immer, was los ist.
Perfektes Schlusswort, ja. Vielen Dank euch. Macht's gut.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Die Couch Potatoes.